Bits und so.
Mit dem Hetzel Timo und dem Wölfle Bastian. Und heute,
Servus.
Heute zeigen wir euch, wie der Bits und so gemacht wird. Das war bayerisch.
Bits und so.
Die Meißel von den guten Abend. Bastian von den Wölfle, guten Abend.
Guten Abend.
Servus miteinander. Wir wollten euch heute mal, ich hatte vor einer Weile, habe ich mal so einen Screenshot gepostet, welche Apps ich so benutze, um so eine Bits und so zusammen zu bauen.
Mhm.
Und wir haben uns gedacht, wir halten jetzt mal den aktuellen Zustand fest, wie ich eine Sendung zusammenbaue und wie die entsteht. Weil ich will das so nicht mehr machen.
Okay, gut.
Das reicht. Ich muss den Workflow irgendwie verbessern und verändern. Aber jetzt, glaube ich, wollen wir mal den aktuellen Zustand festhalten. Das ist heute wieder eine Sendung ohne Video. Wir konzentrieren uns mal drauf, euch zu erklären, wie das funktioniert. Wenn euch das egal ist, könnt ihr jetzt ausschalten.
Servus.
Danke fürs Zuhören. Wenn euch das voll interessiert, dann könnt ihr jetzt dranbleiben. Ja, wie machen wir das denn? Also wir fangen ja erstmal meistens so nach der Sendung ist vor der Sendung.
Ja.
Das heißt, wir fangen erstmal an mit einem geteilten Dokument, um möglicherweise Themen zu sammeln. Das heißt, wir verwenden jetzt eine ganze Weile schon dieses Quip. Quip ist halt so ein kollaborativer Editor, der kann so textartige Dokumente, der kann so ein bisschen Markdown, der kann so ein bisschen Rich Text und der kann, da loggst du dich mit deinem Google-Account ein und du kannst da solche Folder machen, die dann automatisch geteilt sind. Das heißt, ich lege halt ein neues Dokument an, das heißt dann irgendwie Bus 58X irgendwas und da schreibe ich vielleicht erstmal gar nichts rein. Und wartet darauf, dass ihr vielleicht auch irgendwelche Sachen reinschreibt, eure Picks vielleicht oder irgendwelche Themen, die die Woche, also ich meine, die offensichtlichen Themen muss man eigentlich auch nicht aufschreiben. Wenn jetzt ein neues MacBook kommt, also ich habe neulich auch was vergessen, was ich unbedingt machen wollte, weil ich es nicht aufgeschrieben habe, aber also irgendwie ein neues MacBook ist da. Das muss man eigentlich nicht
das
aufschreiben.
Ging ernsthaft 2 Tage lang an mir vorbei.
Aber vielleicht muss ich es dann für dich aufschreiben.
Ja, vermutlich. Es hilft sehr viel. Also wir haben ja mal irgendwie Google Docs verwendet. Wir haben mal Dropbox Paper verwendet, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, irgendwie die Haupttreiber waren irgendwie Alex und Leo. Ich verstehe bis heute nicht genau, warum. Aber irgendwie sind wir dann bei diesem Clip hängen geblieben. Und das ist genauso scheußlich wie alles andere.
Es hat halt grundsätzlich eine okaye, also es ist super buggy für mich zumindest. Also vor allem bei mir fehlen ständig die Titel der Dokumente.
Gut.
Die heißen dann alle untitled, bis ich reingehe. Und dann sehe ich, oh nee, war das falsch. Und das, was ganz nett ist eigentlich, ist, dass du siehst, wenn jemand anders das Ding aufmacht.
Mhm.
Das heißt, ich lege das Dokument an und schreibe rein, hier, weiß nicht, neues MacBook. Und du machst es auf, dann kriege ich eine Push-Notification, Basti hat das auf seinem Phone aufgemacht. Oder Alex hat das auf seinem Tablet aufgemacht. Mhm. Dann weiß ich also zumindest schon mal, du hast es aufgemacht, wahrscheinlich hast du es auch gelesen.
Mhm.
Und wenn da drin steht, keine Ahnung, wenn da ein Link ist, hast du vielleicht den auch angeklickt und dir das Video angeschaut von irgendwas oder neuer Apple-Werbespot, wo jemand, hast du den gesehen, wo jemand mit Monstern kämpft auf seinem iPhone, aber gleichzeitig in der Realität? Den werde ich zum Beispiel in die letzte Sendung gepastet haben werden.
Ja.
Und dann schaut ihr euch den an und dann haben wir vielleicht muss man das nicht extra absprechen.
Mhm.
Also sammeln sich dort möglicherweise in einem Dokument, was dann so ähnlich aussieht wie das, was in den Shownotes landet, die einzelnen Themen. Aber muss auch nicht sein. Also manchmal, ideal wäre eigentlich, wenn aus diesem Dokument direkt die Shownotes gemacht werden könnten, aber die sind dann meistens doch ausführlicher. Muss ich im Nachhinein nochmal nachtragen. Ich muss zum Beispiel die ganzen Themen von der Pre-Show, Post-Show sind ja meistens dann doch spontan. Das ist mal selten geplant, dass wir da was machen.
Ja.
Und das will ich ja auch aufschreiben. Und das heißt, das muss ich halt im Nachhinein machen. Am besten wäre es, das würde schon während der Sendung automatisch mitwachsen und oder in der richtigen Reihenfolge stehen. Aber ich glaube, das ist zu viel auf einmal gleichzeitig zu machen. Also während wir die Sendung machen, da reinzuschreiben, ist wahrscheinlich...
Müsstest du ja auslagern. Also andere haben das ja outgesourced, aber das ist natürlich auch irgendwie... Du musst ja das dann wieder irgendwo bei Showmator oder wie alle heißen, abholen. Und funktioniert natürlich auch nicht ganz so easy wie wir haben hier ein Dokument. Fertig.
Ja, nee, das ist... Irgendwie extern ist immer schwierig. Das ist dann immer nicht so nach dem eigenen Qualitätsstandard. Und weiß nicht. Also das muss wahrscheinlich selbst gemacht werden und wahrscheinlich muss es auch im Nachhinein gemacht werden. Es wäre noch besser, wenn das auch einzelne Shownotes den einzelnen Kapiteln und Themen zugeordnet werden könnten. Also das wäre noch eine ganz gute Möglichkeit oder eine gute Idee für die Zukunft, so zu sagen, wir machen die einzelnen Shownotes und Links und Texte und Beschreibungstexte direkt so in einen Spreadsheet oder irgendeine Datenbank, dass du halt sagen kannst, der Link zum neuen MacBook, der gehört zum Kapitel, das heißt, oi, das neue MacBook. Und dann kannst du das da gleich mit dranhängen. Das wäre ganz, ganz hilfreich eigentlich. Aber ich wusste auch nicht, machen wir es dann in den Google Spreadsheets, dass du da mit einer API dran kannst und sagst, wenn jetzt die nächsten drei Zeilen mit Beschreibungstexten und Links, die gehören halt zu diesem Kapitel und die nächsten zwei Zeilen gehören zu diesem Kapitel. Mhm. Und das nächste Kapitel hat gar keinen Beschreibungstext, sondern nur einen Titel. Also das ist halt so ein bisschen, da könnte man natürlich auch irgendwie Lower Thirds draus generieren.
Ja,
solche Sachen könnte man machen und oder auch automatisch, wenn du die YouTube-Thumbnails anschaust, könnte man hässliche YouTube-Thumbnails mit großer Schrift generieren
stimmt,
und die da reinkleben. Ja, ganz wichtig auf YouTube, habe ich gehört.
Ja, definitiv.
Und irgendwie noch zufällig irgendwelche Emojis reinkleben.
Ja.
Und solche Sachen machen. Aber gut, dann haben wir also möglicherweise Themen dort aufgeschrieben. Das heißt auch nicht, wenn wir sie aufschreiben, dass wir sie dann zwingend machen.
Das heißt auch nicht, dass wenn sie da drin stehen, dass sich jeder versteht.
Gut, das ist, also wenn ich was reinschreibe, ist es hauptsächlich für mich eine Erinnerungshilfe. Was da in meinem Kopf vorgeht, was ich da aufschreibe, heißt ja nicht, dass du es dann verstehst.
Also es ist ganz oft so, ich mache halt irgendwie Dinge auf und dann liest du dir das so durch und denkst dir, was ist denn das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann überlegt man kurz, kommt nicht drauf, denkt sich dann google ich es halt. Und meistens sind die Sachen wirklich so geschrieben, dass nicht mal googeln irgendwas bringt, sondern es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und dann, wenn dieses Thema kommt, dann kriegt man so die Connection wieder zurück, so, ah, das war damit gemeint, okay, das konnte ja auch niemand erraten. Ist tatsächlich manchmal so ein bisschen spannend.
Ja, aber ja. Wieso bekommst du denn solche Sachen vielleicht nicht mit? Bist du nicht, was ist denn, zu viel Arbeit oder ist dein Twitter-Client, lässt der Sachen weg? Oder bist du nur noch auf Instagram? Oder?
Ja, es ist eine Mischung aus allem irgendwie. Also wenn die News natürlich auf Instagram passieren würden, würde ich sie viel eher mitbekommen. Aber so tagsüber kriege ich das halt nicht mit. Und dann, ich lese halt auch nicht diesen kompletten Twitter nach und dann passiert sowas halt mal und irgendwie fallen dann auch mal zwei Tage so ein MacBook Pro hinten runter. Und, oder vielleicht war es auch nur ein Tag, kann auch sein. Aber sowas passiert halt irgendwie einfach ab und zu mal.
Brauchst du vielleicht sowas, wie hieß dieser Service, der, wenn viele von deinen Leuten, denen du auf Twitter folgst,
ja, ich erinnere mich,
etwas Gleiches twittern, dann kriegst du erst eine Benachrichtigung. Also fünf von deinen Freunden haben jetzt über MacBook Pro getwittert. Da gab es was.
Das hatte so einen ganz komischen Namen.
Ja. Und Twitter hat auch selber so eine Funktion. Also wenn zum Beispiel die offizielle Twitter-App, die pushte ja auch, wenn viele von deinen Freunden einem bestimmten anderen Account folgen.
Mhm.
Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand, weiß nicht mehr, ist auch lange her, dass ich sowas bekommen habe, dass irgendwie viele Leute gleichzeitig auf jemand anderes gesprungen sind. Aber das passiert auch. Und auch bei Themen. Kann das sein, dass das die Twitter-App von alleine rauszieht?
Das ist völlig unklar.
Gab es aber auch als externen Service.
Das hatte so einen Igel als Logo.
Igel. Klein und stachelig oder Adler?
Ja, klein und stachelig.
Okay.
Kommt tatsächlich auch gerade nicht mehr drauf. Das
ausgezeichnet. Deswegen wäre es hilfreich, sowas schon vorher sich auszudenken, in die Shownotes zu schreiben.
Ja, vergiss mich nicht. Ja, ganz genau.
So, dann müssen wir einen Termin finden, wann wir aufnehmen.
Mhm.
Haben wir einen Slack, wo wir zu viert drin sitzen und haben da, der Slack ist ja dieser eigentlich so für Business-Chat gedachtes Ding, das so Kanäle hat. Und da haben wir einen Kanal in dem Slack, der heißt Busfahrplan.
Ja.
Da steht drin, wann der Bus fährt.
Korrekt.
Und da kann man fragen hier so, wann geht's? Und dann ist es halt so ein, du sagst, du kannst nur Samstag und Leo sagt, er kann Samstag oder Freitag. Alex sagt, er kann Freitag oder Samstag oder Sonntag, aber nicht um bla. Und dann müssen wir das zusammen. Es gibt ja auch, dafür gibt es ja Services, sowas wie Doodle, haben wir auch mal benutzt. Aber es ist auch
völlig nutzlos alles.
Nutzlos alles, ja?
Ja.
Also auch, wir haben immer so iMessage-Apps von Doodle und solche Sachen und ähnlichen Services. Alles furchtbar.
Ja, der Overhead ist enorm. Also das heißt, jemand muss also hingehen und müsste sagen, hier, guck mal, neue Umfrage, wann machen wir das nächste Ding? Zur Wahl steht irgendwie Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag vielleicht noch. Und dann muss jeder irgendwie seine Häkchen setzen. Und also wenn wir uns hier, schauen wir uns mal irgendwie vor 3 Wochen an, irgendwie du fragst diese Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, Fragezeichen. Alex sagt, geht alles. Leo sagt, alles egal, Freitag bevorzugt. Ich sag Freitag, du sagst Freitag. Fertig.
Ja.
Also klar, die Diskussion, also das ist jetzt so ganz schnell hintereinander, die Diskussion hat sich über 14 Stunden hingezogen, weil natürlich jeder zu anderen Zeiten am Rechner ist, aber
Slack geht schon auch mobil, oder?
Ja, ja, klar, ja, natürlich, aber ich meine, du hast irgendwie hier kurz nach Mitternacht gefragt, da habe ich schon geschlafen. Alex hat natürlich um 23 Uhr geantwortet, 0 Uhr 23 geantwortet, weil beim Alex ist immer hell momentan. Leo hat um 11.47 Uhr geantwortet, da kam er gerade vom laufenden Fahrradfahren zurück und ich um 12.24 Uhr, da war ich gerade in der Mittagspause. Mhm. Und dann hatten wir halt um 2 von dir die Bestätigung, okay, wir machen Freitag.
Ja. Dann kann ich auch direkt aus dem Slack, habe ich meine Integration gebaut, dass ich aus dem Slack twittern und pushen kann.
Mhm.
Das heißt, ich schreibe in den Slack rein, / push, dann relive und dann den Text, der da rausgeschickt werden mhm. soll. Diese Slack-Befehle, die kann man sich selbst einrichten. Mhm. Da kann man, was der dann hintenrum macht, ist eben an eine von dir definierte URL diesen String rauszuschieben, den du dort reingetippt hast.
Mhm.
Und in meinem Fall geht dieser /push-Befehl geht dann Richtung Google Cloud Functions. In Google Cloud Functions läuft ein bisschen Node.js-Code und der macht zum einen den Push. Der Push geht zum Firebase-Service von Google, der dann eben Leute, die auf das entsprechende Topic in der App subskribiert sind, der dann eben dort einen Push hinschickt. Du kannst ja in der App auswählen, möchtest du für Relive oder nicht. Und das kannst du dort dann eben an- und ausklicken. Und dann machst du eine, was du damit machst, ist eine Subscription auf ein Topic bei Firebase, dem seinen Messaging, was eigentlich Push-Notifications sind und bla. Und der nimmt dann der verwaltet diese Abos, der hat die Liste von Tokens von den Geräten, die das abonniert haben und schickt es dort zu Apple und Apple schickt es an die Geräte und in die App und dann pusht es dort eben auf.
Und ich hoffe, du machst weiterhin auch Logik in der Wolke, damit das dein Benutzername sein muss.
Richtig.
Schade.
Ja, das kann eben nur der User Timo aus diesem Slack rausschieben.
Das ist wirklich sehr schade für euch alle da draußen.
Und zum anderen hat dieses Node.js Credentials für den beziehungsweise Twitter-Account und schiebt es eben zeitgleich auf den Twitter-Account raus. Jetzt ist es so, diese Cloud-Functions, die gehen nach einer Weile schlafen.
Mhm.
Das ist, was dahinter steckt, ist eine Container-Architektur, irgendwas, Kubernetes, Docker, irgendwas.
Mhm.
Und als netten Service von Google lassen die ein paar Stunden, nachdem du die einmal aufgerufen hast, laufen.
Ja.
Wenn du die einen Tag oder 3 Tage stehen lässt, dann macht er die zu.
Ja.
Und dann brauchen sie halt, um das Image wieder zu ziehen und den Docker-Container wieder zu starten, brauchen sie halt so 3 Sekunden, 5 Sekunden.
Ja.
Und die Slack-Befehle, die möchten aber sofort eine Antwort haben, ist ein bisschen ungeduldig.
Mhm.
Das heißt, meistens, wenn ich den abschicke, kriege ich einen Timeout zurück.
Ja.
Es funktioniert dann trotzdem, aber Slack meint, es ist fehlgeschlagen. Und Slack schickt mir dann einen Fehler zurück und sagt, hey, das hat gar nicht funktioniert. Und dann sagt das Telefon Bits und so. Also,
ja, okay.
Das ist nicht dafür, also solche Cloud-Functions sind nicht unbedingt dafür geeignet, dass du die einmal in der Woche aufrufst.
Mhm.
Das geht schon, wenn du ein bisschen Zeit hast, aber an sich gehen die nach einer Weile wieder schlafen und sind dann nicht sofort verfügbar. Das heißt, auch wenn du jetzt darauf hoffen würdest, dass du so einen hochverfügbaren Service hast, der super niedrige Latenz hat, der erste Request, der auf eine schlafende Funktion trifft, der wird wieder langsam sein.
Ja,
dann
klar.
Hast du halt wieder eine 5 Sekunden Zeit, bis der aufwacht. Das ist in dem Fall jetzt egal für den Push, aber schön ist es nicht, weil er halt immer einen Timeout liefert.
Das heißt, du könntest aber natürlich eine Schicht dazwischen hängen, die diesen Befehl entgegennimmt, dann überprüft, ist der richtig geformt, dem Slack sagt, läuft, habe ich entgegengenommen und dann hinten dein Ding aufruft.
Das würde dann halt am besten auf einer Maschine laufen, die nicht schlafen geht. Also irgendein Server, der mit mir gehört, der die 24/7 durchläuft, wo dann irgendein Node oder PHP oder irgendwas läuft, was da eben schneller reagieren kann. Na gut, dann ist also der Push raus und wir haben einen Termin ausgemacht. Dann gibt es nochmal die zweite Stufe von Termin finden, wie viel Uhr. Nochmal Slack, Spaß, weil das ist immer unterschiedlich, wann wir irgendwie alle zusammenkommen. Mhm. Und dann steht irgendwie fest, weiß nicht, um 21 Uhr fangen wir an. Das heißt, am Tag von der Sendung muss ich ungefähr eine Stunde vorher hier das Studio hochfahren. Mhm. Das heißt, ich gehe hier einmal im Kreis. Wir haben hier einmal Strom für deine Kamera und den kleinen Monitor, der dort drüben steht. Muss ich Strom anmachen, Kamera einschalten, Kamera White Balance einstellen und die Kamera Belichtung einstellen. Mhm. Die merkt sich nichts, die hat keine Presets oder sowas. Mhm. Das ist so ein einfaches kleines Sony-Gerät. Und da muss ich eben von Hand tippen, mhm, und da die Einstellung jedes Mal neu machen. Das ginge auch schöner mit einer größeren Kamera, die sich das vielleicht merkt. Ja. Aber das ist jetzt soweit okay. Die zweites Gerät ist nochmal eine Kamera für mich und der größere Monitor, das ist dieser LG Public Display Dingsbums. Mhm. Was hat der? 55 Zoll?
Irgend sowas, ja.
Oder 40? Oh,
sowas. Nee, der müsste größer sein. Glaube ich größer als meiner daheim.
Ja, also wahrscheinlich 55 Zoll. Der ist sehr toll, der ist aber auch wahnsinnig groß, die Energieklasse minus F.
Ja.
Der ist enorm. Und der hat keine Lautsprecher, der funktioniert aber mit normalen LG-Fernbedienungen. Und auf dem sehe ich den Multiview von meinem Switcher dann. Mhm. Meine Kamera muss ich auch einstellen. Weißabgleich merkt er sich, dass ich einen eigenen Preset habe. Den muss ich aber auswählen. Und eben Belichtung eben. Belichtung hat der auch keinen numerischen Wert, den ich jedes Mal fest einstellen könnte, sondern ich habe mir jetzt gemerkt, ganz hell drehen, dann 7 Stück runter. Mhm. Weil das ist halt so bei der Kamera.
Ja, ist manchmal ein bisschen witzig, weil es kommt dann hier ab und zu so Situationen, dass mein Bild zu dunkel oder zu hell ist und du sagst, habe ich mich jetzt bei 5 verzählt? Hm. Zurück, wieder ganz hoch. 1, 2, 3, 4, 5 und dann passt alles.
7, ja, 7.
Ich dachte, bei mir waren es 5.
Nee, 7 bei dir.
Auch bei mir, okay. Mhm.
Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Nee, das Problem ist bei diesen Sony-Kameras, die haben natürlich auch eine automatische Belichtung, aber als wir noch die alten Mikrofonständer hatten, mhm, diese silbernen Ärmchen, ja, die hatten solche Nieten drauf und die Nieten haben direkt das Licht reflektiert, mhm, und das war dann der hellste Teil im Bild und dann hat er auf das belichtet und war immer zu dunkel.
Ja, klar.
Und jetzt zum Beispiel bei dem MacBook ist es abgeklebt inzwischen, der Apfel, aber der Apfel ist dann auch immer ein bisschen heller als, mhm, der Rest. Mhm. Dann belichtet er auf den Apfel und dann wird der Rest zu dunkel.
Ja.
Oder wenn ich ein weißes Hemd anhabe oder sowas, ja, dann ist es immer schwierig, dass da irgendwie die richtige Belichtung gefunden wird. Wenn ich mir nicht sicher bin durchs Gucken, wie hell das denn jetzt ist und ob der Weißabgleich stimmt und sowas, dann habe ich hier drüben einen, wie heißt er denn? Der Waveform-Monitor von Blackmagic. Ich weiß es nicht.
Ich komme nicht drauf.
Das, in den Shownotes sind vermutlich Links, die wir dann aufgeschrieben haben werden. Ich habe hier so ein 19-Zoll-Rack von Samsung. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist so ein Metall-Rack.
Smartscope.
Smartscope. Nee, das ist nicht Smartscope, oder?
Sieht mir schon so aus. Smartscope. Du, mit zwei Dingern nebeneinander?
Vielleicht.
Du kannst da Vektorscope und sowas drauf, wenn du möchtest,
ja,
oder?
Ja, ja, ja.
Sollte Smartscope sein.
Das ist das Smartscope, gut. Auf jeden Fall ist es die alte Version. Ich habe noch nicht die 4K-fähige, sondern das ist die ältere, mhm, nur 2K-fähige.
Dann ist es vielleicht auch nur der Smart View.
Smart View wahrscheinlich eher, ja.
Wobei der keine Scopes drauf
hat. Hat der gar keine Scopes?
Doch, der hat auch Scopes.
Okay.
Ja, gut.
So, also 19-Zoll-Schrank von Samsung. Der hat so eine Höhe von 1,20 oder sowas, mhm, oder so. Und 19 Zoll breit und 50 Zentimeter tief ungefähr. Mhm. Und da sind von unten nach oben folgende Dinge drin. Erstmal Strom, diverse Steckdosenleisten, die man einzeln schalten kann und sowas. Kann ich nicht einzeln einschalten, weil dann die Sicherung fliegt. Das, mhm, sind zu viele Schaltnetzteile, die da würde sonst die Sicherung fliegen. Also muss ich nacheinander einschalten, sonst.
Gibt es da keine Lösung für?
Es gibt solche Dinge, die dann. Also zum einen könnte ich statt vieler kleiner 12-Volt-Netzteile, die für den ganzen, mhm, Videokram drin sind, ein großes nehmen.
Ja.
Oder ich könnte solche Schalter benutzen, die halt so der Reihe nach einschalten. Also du drückst einen Knopf und dann geht nach einer Sekunde geht die erste, ja, Leiste an, nach zwei Sekunden geht die zweite Leiste an. Und dann würde sich diese große Strom, der da erstmal reinfährt, etwas abmildern. Ist halt ein bisschen, ich habe das jetzt mehrfach, also auch an anderen an anderen Dosen, die ich einzeln schalte, mir fliegt immer die Sicherung. Es ist einfach zu viele, weißt du, jeder kleine Blödsinns Fire TV und Apple TV und noch ein Apple TV und eine Playstation und ein Fernseher und ein Receiver und was da alles hängt, geht halt auf einmal an und das WLAN und eine Smart Home Bridge und noch eine Smart Home Bridge und ein paar drahtlose Steckdosen und dann knallt es halt. Es ist ein bisschen, man bräuchte einfach, es gibt auch andere Sicherungen. Es gibt andere Sicherungen, die auf solche kurzfristigen Spannungsspitzen etwas verzögert reagieren. Das könnte man auch machen. Aber ist halt hier nicht eingebaut.
Ja,
und das ist nur gemietet, also werde ich da jetzt nicht am Schaltschrank irgendwelche Sachen machen. Also muss ich halt nacheinander einschalten. Dann ist unten ein bisschen Luft und dann kommt ein bisschen eine Schicht von Audio im Rack. Da kommt ein Kopfhörerverstärker, an dem hängst du zum Beispiel dran. Hier ist noch Platz für noch drei Kopfhörer. Wenn mal mehr Leute da sind, kann man noch an diesen Kopfhörerverstärker ein paar mehr Leute dranhängen.
So, angenommen, ich habe keine Ahnung, warum braucht man denn einen Kopfhörerverstärker?
Das hörst du mich ja nicht.
Ja, aber jetzt so ein Kopfhörer, den kann ich auch einfach am Telefon einstecken, da ist auch kein Verstärker dazwischen.
Da ist ein Verstärker dazwischen. Wir haben ja hier wir haben hier diverse Wege, wie sich das Audio hier so den Weg raussucht. Wir haben auch so einen zweiten Weg, der dann ein bisschen Delay draufkriegt, da kommen wir später noch dazu. Aber wir haben hier erstmal den Kopfhörerverstärker, der hört das Master-Mix-Signal, was aus dem Mixer kommt. Und das ist das Gleiche, was ich höre. Ich höre das über einen anderen Weg, aber jetzt für alle anderen, die hier sitzen, kommt eben dieser Master-Mix kommt auf den Kopfhörerverstärker und der ist auch ein 19-Zoll-Gerät, eine Höheneinheit. Und der hat halt vorne vier Wege, um vier verschiedene Lautstärken rauszugeben. Das heißt, wenn jemand anders sitzt mit anderen Kopfhörern oder der hört schlecht oder so, dann kann man den eben separat lauter drehen. Und hier liegen noch ein paar andere Kopfhörer, die hängen an langen großen Klinkenkabeln und da kann man eben separat nochmal Dinger einstecken. Du hast ja deine Klinkenbuchse hier an den Tisch gepappt.
Ja.
Das war die ewig gewackelt hat, aber das.
Ja, inzwischen, wenn man. Sie ist deswegen sehr festgeklebt.
Ja.
Die bewegt sich jetzt einfach nicht mehr, dann ist alles fein.
Ja. Und Kopfhörerverstärker ist ganz, ganz hilfreich. Also ich kann zum einen kann ich dort hinten Verlängerungskabel einstecken, die zu dir rüberbringen, oder ich kann eben auch von vorne weitere Kopfhörer reinstecken und dort könnte man auch zum Beispiel separat mischen, so ich will nur den linken Kanal und nur den rechten oder beides oder beide auf die Mitte gelegt und solche Sachen. Das ist aber jetzt auch, glaube ich, schon der dritte Kopfhörerverstärker, weil die einfachen kleinen, die ich hatte, die sind alle nach ein paar Jahren dann damit durchgebrannt. Ja. Das war irgendwie alles. So ein paar von diesen billigen Audio-Geschichten, die halten auch einfach nicht.
Ja.
Der ist auch billig, aber der ist wenigstens im großen Gehäuse und benimmt sich jetzt seit langer Zeit.
Okay.
Und was ich nicht machen kann, ist, ich kann euch nicht separat vier zentral gesteuert die Kopfhörerlautstärke ändern. Und ihr könnt sie auch nicht selber ändern.
Ja,
also es gibt andere Wege, wenn du halt das Direktor-Mixer für jeden Kopfhörerausgang extra mischt, dann könntest du dir selber deine Lautstärke verändern über irgendwelche MIDI-Wege. Aber das ist hier nicht. Ich habe hier das Drehrädchen und kann mir nicht merken, welcher ist und deswegen.
Es ist jedes Mal sehr lustig, wenn hier jemand saß, der schlechter hört als ich und ich dann Kopfhörer dran habe. Das ist oft so, dass man so einsteckt und so, oh Gott, jetzt bin ich gleich taub. Und dann so, mach mal ein bisschen leiser, dann drehst du irgendwo, passiert nichts, drehst du irgendwo anders, drehst in die falsche Richtung, erstmal wird es lauter. Also ja, das ist jedes Mal ein bisschen überraschend.
Tja, die nächsten zwei Geräte sind nicht mehr in Benutzung. Das war einmal ein Kompressor und Gate auf vier Kanälen und einmal ein Mikroverstärker für mein Mikro. Aber die sind nicht mehr nötig, die sind inzwischen in Software in Mixer gelandet.
Lass uns kurz über Kompressor und Gate reden.
So, ich habe die jetzt hier, also Gate zumindest habe ich in Software. Ich mache das mal aus.
Okay, bin gespannt.
Das Gate macht Folgendes. Ihr hört jetzt ein bisschen mehr Rauschen.
Ja.
Ihr hört ein bisschen mehr mich auf deinem Mikro sprechen.
Ja.
Und wenn du was sagst.
Ja, wenn ich was sage, dann hört man mich wahrscheinlich auf deinem Mikro.
Genau. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das ist jetzt so eine Funktion von diesen Mikros. Wir benutzen hier die Shure SM7Bs.
Ist das das, wo man dann flüstert?
Man kann jetzt auch flüstern und man kommt durch das Gate durch.
Das ist ja fantastisch. Ich hoffe, das mögt ihr so gerne wie ich auch.
Man hört auch jedes Schmatzen und Atmen viel besser.
Bestens.
Deswegen machen wir das Gate normalerweise. Das Gate macht sehr leise Sachen ganz leise.
Ja.
Ja, also macht sperrt zu. Wenn wir das einschalten, dann ist in so einer Pause einfach Ruhe.
Ja.
Das gleiche Gate ist auch auf Alex und Leo, die über Remote reinkommen. Mhm. Das heißt, wenn die beiden nichts sagen, dann hören wir auch nichts von deren Atmen und Rauschen.
Ja.
Das kann mitunter ein bisschen viel sein, aber wenn man halt in einem Raum viele Mikros offen hat, dann ist das eine ganz, ganz geschickte Idee, damit man halt nicht dieses Übersprechen hat, dass man eine Person, die eigentlich in ein Mikro spricht, dann auf allen anderen mit mehr Echo wieder hört. Mhm.
Das heißt, du sagst dem Gate, ey, unterhalb von folgendem Level, bitte einfach zumachen und dann macht er das.
Dann macht er das. Dem gibt man noch eine Attack und einen Release mit, wie schnell macht er zu und wie langsam macht er wieder auf hinterher. Ja, also das lässt sich hier einstellen. Das Software-Gate, was hier drin ist, ist nicht besonders toll. Das gibt es auch noch schöner, aber das ist halt jetzt in den Mixer eingebaut und das kann ich hier eben hübsch steuern.
Hat dann jeder Kanal im Mixer ein eigenes Gate?
Mhm.
Okay, das ist ganz gut.
Das lässt sich separat. Der Mixer ist interessant, kommen wir auch noch drauf. Der hat so ein Budget von, wie viele Effekte kann er in Software machen. Okay. Der hat links oben so ein Meter. Da ist so angezeigt, wie ausgelastet ist sein Chip. Und den kannst du voll machen. Da kannst du halt dann nicht auf allen 75 Kanälen EQ rechnen, sondern irgendwann ist Schluss.
Okay.
Und ein Echo und was er auch immer für Effekte kann.
Was macht jetzt der Kompressor?
Der Kompressor, der macht laute Sachen ein bisschen leiser.
Mhm.
Das heißt, der haut auf die Spitzen so ein bisschen drauf und macht damit, macht Sachen, die so zu laut sind, erstmal ein bisschen gleichmäßiger. Ist jetzt hier in dem, was ihr im Livestream hört, nicht drin. Da ist erstmal jetzt sowas nicht mehr drin. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt nötig, wenn du es im Nachhinein sowieso nochmal nachbearbeitest.
Weil das heißt,
die meisten Leute hören es ja nicht im Livestream, sondern die meisten Leute hören es in der Podcastaufnahme und die wird dann später nochmal behandelt. Und du willst nicht zu viele Schritte aufeinander legen. Also du willst nicht ein komprimiertes Signal nochmal und nochmal und nochmal komprimieren.
Klar.
Und dann am Ende kommt YouTube und was der macht, weiß man eh nicht.
Das heißt, du könntest aber theoretisch hingehen und sagen, ich lege mir jetzt im Mischer noch viele Spuren Kompressor drauf.
Habe ich hier zum Beispiel, ich kann den mal einschalten, der ist jetzt irgendwie konfiguriert.
Okay.
Und ihr hört, das bekommt so mehr Punch, das ist ein bisschen lauter, das ist ein bisschen härter, das ist so ein bisschen mehr Jahrmarkt. Das
ja.
Bei dir ist er jetzt aus.
Ich kann Schade das, aber auch.
Kann ich bei dir auch anmachen.
Aha. Oh, wow.
Ja, das ist ein bisschen zu viel.
Nochmal reinsetzen, nochmal dabei sein, noch eine Runde mitfahren.
Genau so. Und der führt aber auch dazu, dass so, der hat so ein Zusammenspiel so mit dem Gate, dass der dann eben so ein bisschen so das Atmen auch so ein bisschen abschneidet.
Und
deswegen lasse ich den normalerweise aus. Das klingt natürlicher. Und für die Loudness ist später was anderes zuständig.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt sehr überrascht bin mitten im Satz und plötzlich schreien muss, dann...
Ja.
Okay, aber ihr werdet das alles nicht hören, weil das wird magisch verschwinden.
Naja, hoffentlich.
Haha.
Also das... war auch in dem älteren Mischer, der steht da hinten auch irgendwo, so ein halb analog, halb digitaler, waren auch solche Sachen eingebaut. Es ist halt immer so ein Abwägen, wo, an welcher Stelle will man das in seinen Signalweg irgendwie drin haben. Wenn du zum Beispiel, wenn du beim Radio schaust, die haben ja gerne mal so eine Dokumentation mitlaufen, zum einen um sich zu rechtfertigen, wenn sie irgendeinen Mist gesendet haben, dann fragt die Aufsichtsbehörde so, hier, gib mal Tape her, dann können sie nachschauen. Und zum anderen, um Wiederholungen senden zu können. Und wenn sie Wiederholungen senden, haben sie halt zu diesem Zweck für alles eine Version gespeichert ohne Processing drauf und eine Version gespeichert mit dem Processing drauf. Das heißt, wenn du eine Wiederholung spielst, dann nimmst du die Kopie mit ohne Processing, schiebst die dann nochmal durch den Sender und der processt am Ende nochmal.
Okay.
Wenn du die geprocessede Version nochmal durch den gleichen Prozess schickst, dann klingt es irgendwann scheiße.
Mhm, klar.
Willst du nicht haben. Und das, was ihr auf dem Livestream hört, wird sowieso nochmal auf einem anderen Gerät behandelt. Das ist weiter oben im Rack, soweit sind wir noch nicht.
Es ist spannend.
Gut. Und auch der Mikrofonverstärker, den ich hier als eigenes Gerät drin habe, der war ursprünglich dafür gedacht, den etwas schlechteren Vorverstärker fürs Mikro in dem alten Pult zu umgehen.
Okay.
Der einzelne Vorverstärker hier im Rack, der ist besser, der ist rauschärmer und hat noch ein paar andere Knöpfe, an denen man drehen kann. Und der hat sich meiner Meinung nach ganz gut angehört. Aber der ist jetzt nicht mehr nötig, weil der neue Mixer hat einfach viel bessere Verstärker drin, Vorverstärker für die Mikros. und ist damit nicht mehr nötig. Und jetzt haben wir alle Mikros, die hier stehen, also meistens sind maximal 3 Leute hier, klingen dann auf diesem einen Typ von Vorverstärker, der in dem Mischer drin ist, gleich. Mhm. So. Die Mikros, die Shure SM7B, die sind, glaube ich, schon ganz gut geeignet. Die haben aber, zum einen sind sie nicht so direktional, wie ich es gerne hätte. Das heißt, wenn du dich räusperst oder sowas, höre ich das trotzdem noch hier auf meinem Mikro, obwohl die genau auf 180 Grad gegenüberstehen. Das ist trotzdem noch ein bisschen viel und sie nehmen halt ein bisschen viel vom Raum mit auf. Mhm. Da könnte man andere nehmen, aber die sind halt an sich so sehr, sehr gut geeignet, weil die sehen nicht super scheiße aus. Die stehen hier ganz gut auf diesen kleinen Tischstativen drauf. Mhm. Und man kann die schlecht falsch bedienen, weil die durch diesen Korb, der hier vorne eingebaut ist, so einen gewissen Abstand erzwingen. Und ich finde, die hören sich auch ganz, ganz brauchbar an. Du kannst halt gucken, so wie willst du klingen, ja? Also willst du so irgendwie natürlich klingen? Willst du so klingen, wie du dich in deinem Kopf anhörst? Willst du klingen wie Alex Jones oder so?
Okay.
Lieber nicht. Also sowohl vom Sound als auch vom Inhalt nicht. Aber das ist so amerikanische Radio Dingsbums ist oft sehr unnatürlich, sehr aufgedreht.
Ne? Ja.
Also 3 Kompressoren aufeinander gedreht, dann solche Mikros, die das auch nochmal übertreiben und das kann ein bisschen viel werden. Und dann ist eben auch so eine Mischung. Mich irritiert bei anderen Podcasts durchaus mal, wenn der remote ist, halt ein ganz anderes Mikro in einem ganz anderen Raum verwendet. Mhm. Und jetzt ist es bei Alex und Leo, die haben, Leo benutzt den guten alten Rode Podcaster. Mhm. Bei ihm funktioniert er noch. Der ist beim Alex irgendwie ausgestiegen. Irgendwann mal, so USB-technisch, keinen Bock mehr. Mhm. War auch bei der Reparatur, aber keine Lösung, glaube ich. Mhm. Und deswegen benutzt er jetzt halt so einen Rode Name vergessen.
NT-USB.
NT-USB. Nicht Ente, sondern NT. Mhm. Ne? So wie Windows NT.
Genau, deswegen ist es so gut.
Muss halt Ctrl-Alt-Entfernen drücken, ganz um dich anzumelden. Ja. Und der Alex, der braucht mal für sein Büro, braucht er mal so einen guten Basotekt. Ein bisschen.
Bin nicht so schlecht, ja.
Schallfressen.
Bei Leo ist der Zug ja eh abgefahren, der ist in jeder Sendung in einem anderen Raum. Das ist die komplette Villa, in der er wohnt, müsste man innen einfach ausschäumen.
Ich weiß nicht, ob das so mit dem Denkmalschutz da vereinbar
ist. Ach komm, das ist doch. Das geht kein
Hält das Zeug überhaupt an dem Stuck?
Ja, wenn wir einfach Bauschaum statt Basotekt nehmen. Okay. Einfach, gehen da mit so einer großen Bauschaum-Spritzpistole rein und alles. Pff.
Das gute Basotekt können wir auch nochmal besprechen hier. Der Raum hier ist relativ wild damit ausgestattet. Wir haben ja diese guten 50 cm mal 100 cm Platten.
Basotekt ist so ein Schaum. Den man
Schaum, den gibt es vom BASF, deswegen heißt er Bar und Sotekt, weiß ich nicht, ist halt so. Das ist ein Melaminharz, der Schaum ist flammhemmend, das ist unter Umständen auch noch interessant. Den kann man anzünden und der brennt nicht das Haus ab, sondern
stinkt einfach nur.
Der stinkt ein bisschen, raucht ein bisschen und dann ist gut. Deswegen Vorsicht, wenn man sich sowas auf eBay zusammenshoppt. Ich habe schon mal zu Dekozwecken Schaumstoff bestellt und da stand auch dabei, ja hier Schall ganz toll und flammsicher und bla. Zum einen hat er den Schall nicht mit dem Schall nichts gemacht. Das kann man testen, indem man einfach sein Ohr reinhält. Mhm. Und wenn sich das Ohr dann so ein bisschen anfühlt, als würde die Luft rausgesaugt werden.
Aha.
Dann funktioniert's. Ja? Wenn du so ein taubes Gefühl bekommst, so dass das sich wirklich irgendwie komisch und unangenehm anfühlt, dann wirkt das. Dann ist er wirklich schalltot. Mhm. Deswegen wirst du auch in so einem schalltoten Raum so ein bisschen doof, weil das so sehr ungewohnt ist, wenn da einfach nichts von außen kommt.
Alex Jones einen schalltoten, einen sehr schalltoten Raum.
Vielleicht.
Also dieses Basotekt oder generell so Akustikschaum, der bricht halt einfach Schall.
Nee. Der absorbiert.
Der absorbiert Schall.
Und es gibt noch diese anderen Sorten, so Pyramidendinger, die reflektieren auch so ein bisschen den Rest dann in eine gewisse Richtung. Es gibt noch die Bassfallen, das könnte man sich auch bauen, dass man eben ein größeres Stück davon in eine Ecke stellt. Das kann man sich alles ausrechnen lassen, aber ich verlasse mich da hauptsächlich mal auf so ein bisschen auf die Ohren und viel hilft viel. Und das kann man einfach mal so an die Wände stellen oder kleben und dann ist schon viel gewonnen. Die Decken bringt auch viel, habe ich hier noch nicht gemacht.
Man muss gar nicht irgendwie alles abhängen.
Nee.
Also irgendwie der Akustik Experte sagt, 30% reichen theoretisch. Wenn du eh noch ein bisschen anderes Zeug drin hast, wo sich Schall fängt, dann ist es noch besser. Was eine ganz saudumme Idee ist, was ja immer so empfohlen wird, ist, so klebt immer Eierkartons dahin.
Ja, lass mal.
Die sind gar nicht so flammenhemmend, wie man das glauben mag von Pappe. Mhm. Die brennen wahnsinnig gut.
Ja.
Das und ist, sie brechen auch gar nicht so wahnsinnig gut, weil die sind relativ hart.
Ja. Nee, das ist mit dem Schaum, der soll halt ein bisschen Echo absorbieren und Teppich haben wir auch drin liegen.
Mhm.
Und du kannst es relativ einfach testen. Du klatscht einmal in die Hände und dann hörst du halt, wie lange das nachhallt oder nicht. Kannst du auch mit irgendwie mit einem Aufnehmen dann abmessen, wie lang ist der Hall.
Mhm.
Und das ist für die gröbsten Sachen schon okay. Du kannst halt dir, entweder nimmst du ein Mikro, was sehr gerichtet ist und was halt sowieso nichts, wo dein Gesicht den Rest schon abdeckt.
Mhm.
Ja, dann hörst du von dem Rest auch nicht so viel. Was du halt nicht machen solltest, ist so einen komplett leeren Raum haben und dann so ein Kondensatormikro, was halt alles hört. Und dann kannst du Tausende von Euro für deinen Raum ausgeben und Zeug und hin und her und das Mikro hört einfach viel zu viel. Wenn du ein Mikro nimmst, was ein bisschen gerichteter ist, dann hast du da weniger Probleme.
Also gerade zum Beispiel für das NT-USB von Rode gibt es so einen Halbkreisschirm. Also wenn man jetzt zu Hause sagt, ich würde gerne mal podcasten, aber ich kann irgendwie nicht alles mit Basotec ausstatten, wie ich zum Beispiel. Ihr habt da eine Frau, mit der ich zusammen wohne, die fände das nicht so wahnsinnig geil. Und dann, wenn es dann irgendwie zu sehr echot, dann hast du tatsächlich die Möglichkeit dazu sagen, ich mache mir so einen Halbkreis da drauf, wo da ist auch nochmal so ein bisschen Schaum drin und der Rest macht dann das Gesicht und der macht das auch relativ tot.
Das Basotec-Zeug ist relativ teuer. Es gibt aber eine ganze Handvoll Händler, die so Reste relativ günstig verkaufen. Die sind dann nicht schön, die haben dann irgendwie zusammengepappt oder unregelmäßig groß, aber das ist ja, dafür sind wir aber im Radio, man sieht ja nichts davon.
Oder man setzt die Kameras einfach geschickt.
Ja, das also geht
das
auch.
Ist, machen wir hier sehr gut.
Ja, nun, und natürlich, wenn man das hobbymäßig macht, dann muss man auch weniger Aufwand reinstecken.
Ja,
man kriegt trotzdem, wenn man weniger Aufwand reinsteckt, aber ein bisschen gezielter das Mikro auswählt und sowas, kriegt man trotzdem ein gut klingendes Ergebnis, ohne dass man allzu viel Geld ausgibt und sein Arbeitszimmer komplett irgendwie zupappt. Also da, ich finde, es sollte sich halt irgendwie natürlich anhören, deswegen, ich bin auch nicht so ein großer Freund von diesen Headset-Mikros, weil die halt immer, du bist bei jedem Teilnehmer immer permanent gleich nah dran, du kannst nicht weggehen vom Mikro,
ja,
du brauchst dann irgendwie, müssen die Leute Disziplin haben, die Räuspertaste zu drücken oder musst das Gate zumachen,
sonst
hast du die Leute immer schnaufen. Und ich finde, die klingen einfach nie gut. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Tagesthemen mit dem Herrn Zamperoni. Der hat dieses allübliche Sennheiser vermutlich Headset-Mikro auf, wenn er die Tagesthemen macht. Und das verträgt sich einfach mit seiner Stimme überhaupt nicht.
Mhm.
Das hört sich richtig schlimm an. Und die Dinger sind halt immer, finde ich, ein bisschen problematisch von der Fidelity, so vom Klang. Wie die Sprache aufnehmen, wie natürlich die klingen. Und gerne mal Tagesthemen mit Zamperoni anhören. Ich finde, wenn er das Mikro anhat, nicht so toll.
Es sind halt sehr, sehr, sehr praktisch. Das muss man einfach, du musst dir halt keine Gedanken machen, weil ich hier in dem Moment, wo ich jetzt ein bisschen an dem Mikro vorbeigeredet habe, das hörst du halt sofort. Das passiert dir mit einem Headset nie. Du musst halt für dich persönlich abwägen, hast du Leute, die das halbwegs unter Kontrolle haben? Oder ist dir halt wichtiger, dass du irgendjemanden dieses Ding aufsetzen kannst und der kriegt das hin? Also in dem Moment, wo man das eine Weile gemacht hat, dass man in so ein Mikro reinredet, dann ist es halt ganz klar, dass man in dieses Mikro reinredet. Aber gerade immer wieder, wenn man mal mit einem Podcast-Neuling oder mit einem Radio-Neuling zu tun hat, den muss man schon öfter mal so wieder, geh mal näher ran zum Beispiel. Für viele Leute ist ja so, der Abstand 15 Zentimeter, so der, ja, das scheint mir richtig zu sein. Und dieses, wenn deine Nase dieses Mikro berührt, ist gut.
Ja, also das ist ein Nahbesprechungsmikro, das Shure SM7B. Und mit dem kann man auch, wenn man kann man mit dem Ding auch singen. Also irgendwie Michael Jackson hat mit dem Ding hier gesungen, das gibt es seit ewigen Zeiten. Das ist so ein Mikroklassiker. Ist aus unbekannten Gründen, wenn man das in Deutschland kauft, absurd teuer. Man kann sich's aber importieren und dann ist es okay. Aber Man braucht halt, um das zu benutzen, so auch so ein bisschen trockeneren Raum. Du brauchst ein bisschen besseren Verstärker, weil es relativ stark rauscht. Es gibt diese Cloud-Lifter, so ein kleines extra Verstärkerchen, was man sich hier ins Mikrokabel reinstecken kann. Das ist so ein kleiner Transistor drin, der das verstärkt. geht auch, aber dann hast du wieder 100 Euro extra ausgegeben. Was du vielleicht nicht machen möchtest. Beim Radio ist an solchen, für solche Mikros ist dann was sie dort gerne benutzen, ist ein Gerät, was pro Sprecher jeweils eingestellt wird. Dann kommt jeder Sprecher, der beim Radio arbeitet, hat so eine Chipkarte oder irgendwas oder ein RFID-Tag, hält das Ding an sein Mikro dran und das ist auf dann auf sein Sprachprofil eingestellt. Führt aber dann gerne dazu, dass es halt wahnsinnig unnatürlich ist. Ich kenne ein paar Leute, die erkenne ich im Radio nicht mehr. Ich weiß, wie deren Stimme wirklich klingt, aber was da im Radio bei rauskommt, hat mit der echten Stimme nichts mehr zu tun.
Okay.
Aber ich glaube, so wie es hier eingestellt ist, ist das alles relativ natürlich. Und ich werde auch an der Stimme manchmal draußen erkannt. Also das scheint zu funktionieren.
Ja, ja.
Gut. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Jamf. Jamf hilft euch, Apple-Geräte on demand einzurichten, zu managen und abzusichern. Es ist recht einfach von Mac, iPhone und iPad, die unter Kontrolle zu behalten, wenn das nur 1, 2, 3 Stück sind. Aber was ist mit allen anderen von den Mitarbeitern in der Organisation? So wie ein Geschäft wächst, so wächst auch die Ansammlung von Geräten. Und es wird immer schwieriger, die ganzen Gerätschaften, iPad, iPhone und Mac von den ganzen Mitarbeitern zu managen. Das ist noch mehr wahr, wenn die Mitarbeiter in verschiedenen Locations sitzen. Mit Jamf Now könnt ihr jetzt in Echtzeit das Inventar von den Geräten checken. Ihr könnt Wi-Fi und E-Mail-Einstellungen konfigurieren, ihr könnt Apps deployen, ihr könnt Firmendaten absichern und ihr könnt auch nach wie vor aus der Ferne Geräte locken oder auslöschen, ausradieren. Jamf Now managt die Geräte und sichert sie ab und ihr könnt euch stattdessen auf euer Business konzentrieren. Ihr braucht keinen eigenen IT-Spezi, der sich darum kümmert. Bitte unsere Hörer, ihr könnt euer Geschäft heute absichern oder auch die Gratisstufe für privat benutzen. Die ersten 3 Geräte sind gratis für immer und jedes weitere Gerät kostet nur $2 pro Monat pro Device. Ihr könnt einen kostenlosen Account klicken auf jamf.com/bits, jamf.com/bits und wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung. Dann bleiben wir erstmal beim Audio, oder?
Ja, wir haben noch nichts über den Mixer gesagt.
So weit oben sind wir noch nicht.
Achso, der hängt, also das war's. Ja, das ist hier von hier schwer zu erkennen. Ich gucke nämlich von der Seite auf dieses Ding drauf. Jetzt sehe ich, dass es auch noch 3 Dinger da unten sind. Ich nehme alles zurück.
Gut. Naja, vielleicht machen wir beim Mixer weiter. Der Mixer ist ein Motu 1248. Diese Zahl hat nichts mit seiner Funktion irgendwie. Also ich bin noch nicht drauf gekommen, wieso der so heißt. Das ist auch so ein 19-Zoll-Gerät. Ist ein Mixer, der hat alle Anschlüsse, die man sich so wünscht, der kann tatsächlich sehr interessante Sachen mit Spdiff machen, rein und raus und irgendwie.
Er hat auf jeden Fall 48 Kanäle.
48 Kanäle, die ich nicht ganz ausnutze.
Ja gut, nicht ganz.
Es gibt ein anderes Modell, das hat statt den Line Level hat es glaube ich 8 Mikroanschlüsse und ich glaube das heißt 8M, das verstehe ich.
Ja.
Ja und bei dem 12.8, auf jeden Fall. Was der kann, ist, er kann ein USB-Interface sein für Audio. Das heißt, wenn ich eine reine Audiosendung wie die Sprechkabine aufnehme, dann kann ich den als USB-Interface verwenden, kann aber gleichzeitig auch seine ganzen restlichen nicht-USB-seitigen Funktionen so nutzen, wie bei Bits und so auch. Und kann aber zusätzlich, habe ich hier ein rotes USB-Kabel raushängen, das ist das Aufnahme-USB-Kabel. Das kann ich dann in den Mac stecken und dann bin ich damit verbunden. Er hat außerdem einen Thunderbolt-Port hinten dran. Könnte ich mit Thunderbolt 2, bräuchte ich ein langes Kabel bis zum Mac gehen und das einstecken, weil USB und Audio sich einfach nie richtig gut vertragen. So einmal von 20 Aufnahmen hast du halt irgendeinen Blödsinn drin. Das ist auf einmal, weiß nicht, der Rechner hat irgendwie ein Update bekommen und dann geht's halt nicht. Deswegen ist Thunderbolt wäre da eigentlich eine ganz schöne Option, habe ich jetzt aber tatsächlich nie wirklich gebraucht, weil normalerweise für Bits und so macht der nur sein Audio standalone und schiebt es hinten digital wieder raus, aber nicht über USB, sondern über eine Soundschnittstelle. Und für sowas wie die Sprechkabine habe ich noch ein Backup mitlaufen und das ist dann meistens in Ordnung.
Ganz kurz, bevor wir E-Mails bekommen. 48 Kanäle, digitales Mischen und man kann bis zu 12 separate Stereo-Mixe kontrollieren.
Hervorragend.
1248.
1248. Wieso habe ich mir diesen Mixer besorgt? Ich habe online recherchiert nach solchen Mixern von dieser Bauart, die so ein bisschen ohne die halt so ein 19-Zoll-Gerät sind und nicht so ein Mischer mit 20 Fadern. Mhm. Weil den Platz wollte ich hier nicht mehr benutzen. Ich hatte früher in dem Zwischenraum hier, hatte ich den Mixer stehen und so einen großen klassischen Mixer mit den Fadern. Aber das war eigentlich zu viel Platz. Ja, das dafür, was er tut, ist, das wollte ich kleiner haben, wollte ich kompakter haben, möglicherweise auch mit einer Möglichkeit über eine App das fernzusteuern. Und dann habe ich mir rausgesucht, ich möchte eines von Behringer, weil das ganz gut reviewed wurde, so vor allem so für einen Bandproberaum, so für Musik war das wohl gar nicht so doof. Bin ich zum Dingsbums Music Store gefahren, habe mir so gesagt, hier, so, ich bin nicht sicher, kann ich das mal ausprobieren, kann ich das mal mitnehmen? Und hat er gesagt, ja, ja, toll, super Gerät, willst du auf jeden Fall haben, aber du kannst es auch zur Not zurückgeben. Bin ich da hingefahren, habe das mitgenommen, habe das hier ausprobiert, alles schlecht. Einfach, ich bin mit dem überhaupt nicht warm geworden. Das war so ein, ich glaube, das heißt irgendwie X-Series von Behringer oder sowas. Die waren, oder X10 oder irgendwie sowas.
Es gibt eine X32.
Vielleicht auch
X32. X16 wahrscheinlich auch.
Ja, also diese Serie von digitalen Behringer, die sind nicht schlecht, aber die waren für mich jetzt irgendwie nicht richtig gut geeignet. Und bei einem habe ich dann auch irgendwie, da gab es irgendein Problem, dass irgendein Port nicht funktioniert hat und dann gab es ein Software-Update. Dann bin ich dort wieder in den Laden gefahren, habe gefragt, ob ich deren Unit, die dort im Rack hängt, mal updaten darf. Dann stand ich da eine Stunde und habe irgendwelche Updates auf dieses Ding geschoben und es war komisch.
Es gibt ja ganz, ganz viele wilde Dinge.
Ja. Das soll ganz schick sein, weil du die halt auch mit einem Kabel halt verbinden kannst, so vorne und hinten in der Bühne und sowas. Mhm. Und dann kannst du halt aus dem Ding separate Monitormixe für deine Musiker rauslassen und dann kannst du denen eine App in die Hand geben und dann können sie ihren eigenen Mix auf ihre App dort verschieben.
Ja.
Dann musst du da nicht rumhampeln. Das soll ganz nett sein, für mich war es nichts. Dann bin ich nochmal in den Music Store, habe das Ding zurückgegeben, habe mich gefragt, was habt ihr denn sonst so in die Richtung? Und da stand zufällig so ein Typ, so ein Amerikaner, hat Englisch geredet. Und das war zufällig der Chef von Moto.
Okay.
Da habe ich so zwei, drei Sachen gefragt, so wie ist denn das hier mit Spitiff und wie viele Kanäle? Und haben ja, nee, das geht irgendwie, alle vier Kanäle gleichzeitig gehen nicht. Da ist uns der Platz auf dem FPGA ausgegangen. Da habe ich mir gedacht, der kennt sich aus.
Ja.
Der weiß, was er tut, das kaufe ich.
Ja, das ist ein guter Grund.
Und deswegen habe ich das Ding dann gekauft. Und was der außerdem kann, ist eben AVB, was auch eine sehr nette Geschichte ist, dass du eben über ein Ethernet-Netzwerk von nicht ganz standardkonformen Ethernet-Switches Audio auch darüber schieben kannst, über ein Ethernet-Kabel. Mhm. Das heißt, auch damit könntest du, davon kannst du mehrere zusammenbauen, also kannst auch mehrere von diesen Einheiten irgendwo stehen haben, in einem Theater oder in einer Location irgendwo und kannst halt über normale Ethernet-Kabel, die hoffentlich da schon drin liegen oder die du leicht ziehen kannst, und die entsprechenden AVB-Switche, kannst du eben auch so ein Audionetzwerk zusammenstecken, was von alleine dann synchron läuft und was sich synchronisiert und was alles ganz toll ist und was auch auf dem Mac über den normalen Apple Thunderbolt Ethernet Adapter einfach als Audioquelle dort reinkommt. Das ist an sich sehr nett, habe ich aber nie wirklich gebraucht. Also ich freue mich, dass das da drin ist, aber ich hatte bis jetzt noch keinen Anwendungsfall dafür. Das ist aber ganz nett, wenn man halt größere Strecken überwinden muss, wenn du mehrere davon zusammenstecken musst, wenn du irgendwelche Übertragungen hast, die ein bisschen weiter weg sind, einfach Ethernet-Kabel liegt überall oder ist billig und wenn du mehrere davon zusammenstecken musst, dann musst du halt den etwas teureren Spezial-AVB-Switch dir besorgen. Mhm. Es gibt diese anderen Lösungen, die Name vergessen, Dante und sowas, die auch auf Ethernet funktionieren, die nicht dieses Spezialnetzwerk AVB benutzen, die auf dem normalen Ethernet laufen, wo du normale Switches verwenden kannst. Dafür brauchst du bei denen dann jeweils eine Lizenz in dem empfangenden Rechner, um dort deine virtuelle Grafikkarte reinzuhängen. Das ist eine andere Lösung, scheint auch stabil zu funktionieren, ist aber auf einem anderen Level halt ein bisschen nervig und kann der halt einfach auch nicht.
Ja.
Ist also ein relativ flexibles Gerät, hat vier Mikroports, hat einen Haufen von anderen analogen Ports, einen Haufen digitale Ports. Also da geht einiges rein und
raus. Was ist denn so ein digitaler Port? Was schiebt man denn da rein?
Der digital ist, also im einfachsten Fall ist hier ein Spitiff.
Okay, also der optische Ausgang von deinem Rechner jetzt zum Beispiel in dieses Ding rein.
Genau, das geht zum Beispiel auch. Der ist ein bisschen buggy, also so Der ist so ein bisschen buggy, wenn du nicht deine Sampling-Rate richtig einstellst. Das heißt, wenn du den Laptop, der möchte gerne auf 44.1 senden und an sich kommt dann auf dem, also wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, dann sollte der das auch irgendwie resamplen und es sollte schon funktionieren, tut es aber nicht. Mhm. Das hört sich dann scheiße an. Du musst es halt einstellen. Das heißt, du musst schon selber gucken, dass deine ganzen Quellen irgendwie auf 48 Kilohertz laufen und dann geht das.
Okay.
Ich bin gerade gar nicht sicher, ob der noch selbst einen IS-EBO-Ausgang hat. Vermutlich schon. Gar nicht gerade sicher, dass solange ich es zusammengesteckt habe, dass du da eben über einen 1248, was hast du für Ports?
So,
TechSpec.
Motu? TechSpecs? Ja. Sagt dir ja zumindest in den Specs.
Digitale I.O. So, der RS-EBU ist nah dran an dem Coax, an dem Coax-Bediff, was man so kennt von der Stereoanlage, aber nicht ganz. So ein bisschen eine andere Sorte. Ist aber ganz praktisch, weil du da halt auch ein billiges, langes Kabel mit einem, so ein BNC, so ein, wie ein Antennenkabel, so ein 75 Ohm Coax-Kabel dort legen kannst, um das Audio da nochmal rauszulassen oder reinzulassen. Hat er auch einen Eingang für ISEBU? Weiß ich gerade
auch. Du fragst an.
Ich finde die Stelle gerade überhaupt nicht.
Also Digital I.O. 3 8-Channel Banks auf ISEBU. Aber das, da steht jetzt nicht dabei, ob das Out oder In ist.
Tja.
Vielleicht ist das beides.
Man weiß es nicht. Bin ich auf der falschen Seite. Egal. Wenn es interessiert, Links sind hoffentlich in den Shownotes.
Also ich bin überhaupt nicht auf der falschen Seite. Du bist nicht auf der falschen Seite, sondern ich.
Du.
Weil Google sich gedacht hat, ich habe nach 1248 gesucht. Wie wäre es, wenn wir ihn auf den 112D schieben?
Natürlich. Gut. Der hat hier nochmal ADAT. Das ist eine andere Geschichte. Und der lässt einen Spitiff raus und einen Toslink. Das ist dann der optische. Naja. Hin oder her, man kann den sehr vielfältig anschließen und Mikros analog reintun und ein paar Audioquellen hier so für die Jingles irgendwie so ein Kopfhörerkabel analog reintun. Das funktioniert alles. Der ist bis auf neulich vor 2-3 Wochen, wo er mal mit so einem Ethernet-Wackelkabel Probleme hatte.
Das war Spaß.
War der bisher absolut fehlerfrei, einwandfrei in Ordnung. Mhm. Also das ist, der ist ein bisschen teuer, der kostet so 1600 oder sowas. Mhm. Aber der ist also wirklich einfach super stabil. Keine Probleme. Und das ist einfach so auch das Geld dann wert, wenn das.
Mhm. Ja, klar, natürlich.
Also so geht einfach.
Ja.
Steckst du an, geht einfach. Der hat ab und zu mal ein Firmware-Update, habe ich jetzt lange nicht mehr eingespielt, weil einfach alles geht. So nicht anfassen, keine Versuche, keine Experimente. Ja, und dann passt das schon. So, jetzt haben wir möglicherweise noch nicht gesagt, wie man das Ding steuert. Das ist nämlich auch ganz interessant.
Ja, da bin ich mal gespannt.
Und zwar, zum einen kannst du hier eine Software auf dem Mac installieren, die heißt sowas wie Moto Discovery, glaube ich. Wie heißt die? Ja, sowas ähnliches. Und das ist so ein Menü-Ding, was oben drin hängt und der sucht eben über Bonjour oder einen ähnlichen Mechanismus nach Geräten, die da so in deinem Netzwerk rumfliegen. Mhm. Wenn du 20 davon hast, hast du eine Liste von deinen 20 Mixern, die da in deinem Netzwerk rumfliegen. Wenn du irgendein Theater hast oder irgendeine Location, wo das fest installiert ist, das ist ganz schick. Weil das alles über dein normales Netzwerk mit diesen speziellen AVB-Switches eben geht.
Mhm.
So. Dann klickst du so ein Ding an und dann geht ein Browser auf. Der verbindet sich auf 1248.local und dann kommt die Benutzeroberfläche, um das Ding zu steuern, in deinen Browser als Web-App rein.
Mhm.
So, das heißt, ich habe jetzt hier so eine, wie heißt dann dieses Ding, dieses, wie heißt das Gerät, eine Fluid-App.
Mhm.
Ja, also wo du eine bestimmte Website in eine App reingießt.
Mhm.
Das kann man sich zum Beispiel machen, um seine Gmail in einer App zu haben oder sowas. Ich habe mir halt jetzt den Moto in eine App gegossen.
Ja.
Der verbindet sich einfach immer auf 1248 Local. Das Gerät liefert diese Website aus und ich habe hier diese JavaScript-Oberfläche, um die Dinger in Software zu bedienen. Ich habe jetzt hier solche Slider, wo ich irgendwie lauter und leiser machen kann, wo ich Kanäle muten kann oder auch nicht. Wo ich das Gate und den Kompressor und hin und her Zeug einstellen kann. Ich kann dort das Routing beeinflussen. Ich kann sagen, welcher Eingang auf welchen Ausgang, über welchen Weg innerhalb des Mixers laufen soll. Und ich muss das Ding dafür niemals anfassen.
Ja, das macht voll Sinn,
Das kann auch sonst wo stehen.
Ja.
Ich kann das aus der Ferne machen. Ich kann das sogar auf dem iPad machen. Das ist auf Dauer nicht so richtig geeignet, weil das iPad dann sehr, sehr, sehr heiß und sehr leer wird, weil diese Web-App sehr leistungshungrig ist.
Okay.
Weil die halt auch in Echtzeit die Pegel von jedem einzelnen Ding anzeigt.
Ja, das heißt, klar, natürlich.
Das läuft ja so mit 30 Frames die Sekunde, jede Sekunde 30 Pakete mit JSON-Ausschlägen für jede einzelne Funktion von dem Ding.
Okay, sehr
das
gut.
Das ist sehr intensiv, was ja. da an Netzwerkverkehr drüber geht. Aber es geht halt. Ja? Und du kannst damit alles irgendwie schick einstellen. Und du hast so eine übliche Ansicht, so wie du es auch in einer DAW hättest, wo du halt die einzelnen Kanäle hast und pro
Kanal. Digital Audio Workstation.
Genau. Sowas wie Logic kennst du auch, dass du halt unten so eine Ansicht hast mit den einzelnen Fadern. Und die einzelnen Fader habe ich jetzt halt hier in der Software, kann ich draufklicken und leise machen oder laut machen. Und das geht eben auch von mehreren Geräten aus. Also du könntest auch mit deinem Rechner auf den 1248.local gehen.
Aha.
Und könntest irgendwie deinen Kanal mit der Maus muten oder irgendwas. Und auch wenn ich hier drehe, dann würde sich bei dir auch der entsprechende Regler bewegen.
Bist du da sicher, dass ich das könnte?
Das müsste eigentlich gehen. Und, ja.
Wenn ich in Chrome 1248.local eingebe, dann sucht er erstmal danach. Das ist ganz klar.
Oh, wer würde schon den Chrome verwenden?
Ja. Sollen wir mal gucken. Oh ja, tatsächlich. Ich bin begeistert. Ist jetzt hoffentlich klar, dass ich ab sofort immer alles umstellen werde, direkt vor der Sendung. Das ist ja fantastisch.
Das ist ziemlich nett. Und dadurch entfällt halt so die 20 Plastikschalterchen, die man schubsen kann, muss, soll, will oder auch nicht. In meinem Fall ist es nicht so wichtig, weil ich nicht so viel da irgendwie live dran zu drehen habe. Aber was halt auch geht, du kannst über sowas wie den Osculator, kannst du halt sagen, ja, nee, wir bauen da mal MIDI dran über das MIDI-USB-Interface vom Mac, nehmen wir die MIDI-Befehle entgegen und schieben die halt übers Netzwerk zu der Kiste rüber. Das heißt, du kannst dir in einem Osculator, was ist eine Mac-Software, dort kannst du eben bestimmen, wenn ein bestimmter MIDI-Befehl reinkommt, zum Beispiel deine Räusper-Taste kommt jetzt von der V-Mode, also der hat halt einen Übersetzer von Bluetooth auf MIDI sozusagen und ich habe hier so eine MIDI-Tastatur, so ein Drumpad, kann ich halt hier bestimmte Tasten, ich habe hier meine Räusper-Taste irgendwo auf dem MIDI-Pad mit draufgelegt und kann halt sagen, hier, wenn ich diesen MIDI-Befehl über USB in den Mac reinschiebe, dann nimmt sich das der Osculator und schickt es auf folgende Route wieder raus über OSC.
Ne,
OSC,
Open Sound Control, oder?
Open Sound Control ist die netzwerkige, modernere Variante von MIDI, wo du halt bestimmte, du hast ja jeweils so einen Pfad. Der Pfad heißt sowas wie, lass mich nachschauen. Also ich habe hier mein MIDI-Befehl CC13/1, CC14/1 ist diese Taste hier auf dem Gerät. Und dann übersetzt er das auf /mix/channel/0/matrix/mute. Und dann macht er halt, solange dieser MIDI-Befehl auf Taste 14 reinkommt, macht er auf Kanal 0 mute. Und das ist eben genau mein Kanal 0 und dann wird der stumm geschaltet. Und das ist ganz schick, weil zum einen kannst du halt jetzt über MIDI-Geräte, die du billig aus dem Musikalienhandel dir besorgen kannst, dort Befehle reinschicken. Du könntest dir auch, wenn du das wolltest, ich habe das auch irgendwo rumliegen. Ich habe so ein kleines Pult mit 10 Federchen, habe ich rumliegen. Hat sich nie wirklich gelohnt.
Aber das bedeutet, du könnt, also, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob dir denn die haptischen Fader nicht fehlen. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, die fehlen mir, könntest du sagen, ich stecke mir trotzdem diesen Rack-Mischer ins Rack und lege mir irgendwo beispielsweise ein MIDI oder OSC Fader-Pult hin, wo ich halt meine Fader habe und im Zweifel, OSC kann ja auch Rückmeldung geben. Das heißt, du hättest theoretisch, wenn das Pult, das kann auch die Möglichkeit, dass beispielsweise Levels und so per OSC zurück an dieses Pult gehen.
Ja, also das ist sehr flexibel. Das kann man sich zusammenbauen, wie man möchte. Auch wenn du jetzt so eine Situation hast, wo irgendwelche Musikanten sich remote auf der Bühne stehen und dann mit einer App irgendwie einen Mix zusammenklicken möchten, das geht auch. Das ist sehr flexibel. Und zum vierten Kontrollmöglichkeit von dem Ding ist eben ein HTTP-Interface. Das heißt, ich kann jetzt auch hier mir zum Beispiel auf dieses Stream Deck von Elgato, kann ich mir einfach einen Curl-Befehl drauflegen.
Okay.
Und kann sagen, hier so HTTP get auf 1248.local/irgendein Pfad.
Okay.
Dann kann ich halt dorthin schicken, mixed/channel/0/matrix/mute und kann dann mit HTTP diesen Befehl auf diesem Ding auslösen. Mhm. Ist auch alles dokumentiert, es ist alles verfügbar. Oh, cool. Das ist alles echt sehr schick, weil du das halt damit in alle anderen möglichen Automatisierungen einbauen kannst. Wenn du jetzt an sowas denkst wie einen Vergnügungspark, wo du irgendwie so verschiedene Programme abfährst, mhm, automatisch, wenn ja, der Wartebereich, wenn die Gäste irgendwie im Wartebereich B angekommen sind, dann fährst du halt irgendwie eine Lightshow, hast du irgendwelche DMX, ja, DMX-Controls laufen und kannst halt über ein bestehendes Kontrollsystem kannst du auch deinen Audioscheiß dort reinhängen. Mhm. Und das ist schon ziemlich schick, weil das ist alles Software. Ja, wie der Chef hier gesagt hat, das ist alles nur ein FPGA, der da drin klebt. Der hat seine Limits, aber die sind sehr hoch.
Ja, klar.
Du kannst da sehr viel machen. Und du kannst auch viele von denen über dieses AVB-Netzwerk irgendwie zusammenschalten. Und das ist schon ein sehr nettes Ding.
Ja.
So. Auf der Vorderseite hat der so ein Display, wo du alle seine Kanäle mit ihren Levels nochmal siehst. Aha. Aber da muss man nie drauf schauen. Das ist alles egal.
Ja, du hast ja eigentlich alles, was du willst, hier in dieser App. Das ist gut für mich zu wissen, weil jetzt kann ich mich, wenn ich mal mir wieder Trompete spielen muss auf der Nase, kann ich einfach meinen Kanal dauerhaft muten.
Das geht da zum Beispiel auch.
Sehr voll fantastisch.
Ja. So, dann haben wir das Audio soweit mal. Ja, also hier, Alex und Leo kommen über Mumble rein. Mumble ist ein Voice-Chat, der wohl ursprünglich aus so Gaming-Counter-Strike-Geschichten, mhm, herkommt. Das war lange auch mit so einem Schrottcodec, aber die haben dann vor schon langer Zeit haben die Opus eingebaut.
Genau.
Und Opus hört sich halt so quasi CD-mäßig an und ist da das Mittel der Wahl. Und Mumble ist halt auch insofern ganz nett, weil halt die remote sind, einfach so in den Kanal reinplatzen können.
Ja.
Und ich muss da nicht irgendwie abheben und ich muss die nicht anrufen und das geht einfach. Die kommen rein, dann sind sie da, dann können wir sie hören. Und wenn der Videoteil wegbricht, weil früher Skype oder sonst was oder irgendwie ein Windows-Rechner sich neu booten will, ist wurscht, weil wir haben immer noch die Mumble-Verbindung.
Und es hat kaum Latenz. Wir können halt auch selbst definieren, wie soll die Qualität sein, und wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass Skype jetzt irgendwie der Meinung ist, oh, ich hätte jetzt gerne irgendwie Wasserfall, weil damit Video besser ist oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Das macht da halt schon echt tatsächlich einfach viel aus.
Ja. Und das ist auch sehr zuverlässig. Das braucht einen eigenen kleinen Server, der irgendwo an der Wolke laufen muss. Ja. Aber das ist auch kein Problem. Das funktioniert sehr zuverlässig und schmerzfrei. Und wenn du da, es ist halt nur das Problem, wenn man mal so einen Gast für eine Sendung dazu holen, mhm, möchte, dann hat man halt ein bisschen mehr Aufwand, als wenn es jetzt nur Skype wäre.
Das war ja.
Weil du denen dann halt irgendwie den Mumble-Setup irgendwie klar machen musst, weil alle Defaults in Mumble sind falsch.
Ja, das ist wirklich absurd.
Also die bauen den guten Codec ein und lassen halt alle Settings und ihr komisches Gate und ihre Voice Activation, ja, und alles auf totalen Unsinnsparametern.
Ja.
Dass es sich auch mit Opus im Standardzustand grausam anhört.
Ja.
Aber das kann man alles wegdrehen, muss man halt machen. Und dann kann man auch Leute, die irgendwie nur einmal dabei sind mit 10 Minuten Setup-Aufwand, wenn die sich nicht allzu doof anstellen, auch irgendwie geregelt bekommen. Also Mumble kommt auf einem Mac Mini raus. Das, mhm, ist der schwächste Mac Mini von den ganzen Dingern. Das ist alles so 2010, 2011, die Mac Minis, so da, wo sie noch gut waren. Aber das ist...
Der muss ja auch nichts tun.
Der muss nicht allzu viel tun. Auf die Dinger logge ich mich mit Remote Desktop ein. Mhm. Das funktioniert so mitteltoll, weil die alle, also weil der also Mini 1 ist der für den Mumble, der hat keinen Monitor dran stecken.
Ja.
Und dann ist Remote Desktop unglücklich und stellt den auf. Ich habe keinen Monitor, wieso würde ich Grafikbeschleunigung einschalten?
Ja, natürlich.
Aber ist okay, das geht schon. Und da muss ich halt nur das Mumble starten und verbinden und dann passt das schon. Der sagt, der zeigt, bevor man ihn verbindet, zeigt er einem an, wie viel Latenz er meint, dass er, mhm, zu diesem Server hat. Und wenn das irgendwie in einem Rahmen von 20, 30 Millisekunden ist, ist es gut. Und wenn, ja, nicht, dann muss man nochmal gegen alles treten, bis es funktioniert.
Du könntest aber doch theoretisch auch einfach das Mumble Auto starten lassen und auch sagen, reconnecte dich von selber auf den letzten Server, und dann bräuchtest du an der Stelle nicht mal das Ding, oder?
Wenn man das einstellen kann, kann man, ja, kann man dem sagen, immer Auto connecten?
Ja, mit dem letzten verbundenen Ding kannst du normalerweise einstellen.
Gut, das könnte man machen.
Ja.
Ansonsten auf dem Mac Mini läuft irgendein, weiß nicht, Tiger, Snow Leopard, irgendwas Uraltes.
Mhm.
Muss man nicht anfassen. Das Das ist einfach alter stabiler Kram, nicht berühren. Der zweite Mac Mini, der draufsteht, der heißt Mini 2. Der ist für ein Leo.
Mhm.
Der ist ein bisschen neuer, auch ein Dual-Core, was auch immer das damals war, Core to Duo oder so. Ich weiß es nicht
mehr. Ja.
Halt. Also die gleiche Gehäuseform, also die modernere Gehäuseform, wo man unten aufschrauben kann.
Ja.
Aber noch nicht die, die super integrierte 20, mhm. was ist das? Die neue 2012er? Die aktuelle Generation.
Ja, das ist schon ein bisschen absurd, ja.
Wahrscheinlich kommt nächste Woche neue Minis.
Wahrscheinlich.
Oh no. auf dem Mini 2 haben wir lange Zeit Skype fürs Video verwendet.
Mhm.
Skype ist halt einerseits sehr praktisch, weil es immer geht, aber nie gut, war das Problem. Ja, ja, ne? Also geht immer, aber nie gut. Und Skype hat sich auch immer blöde angestellt mit dem Erkennen von der Video-Capture-Hardware. Weil Leo möchte uns sehen.
Ja.
Und das heißt, was der Leo an Video zu sehen bekommt, ist das Signal vom Videomixer.
Mhm.
Der Ausgang davon wird hier mehrfach aufgeteilt und verdoppelt und verdreifacht auf irgendwelchen HDMI oder SDI-Splittern, die einfach aus einem Signal zwei Signale machen. Und das geht dann in eine Video Capture Card. Bei dem Mini 2 ist das so ein Thunderbolt 2 Blackmagic Mini Recorder.
Ja.
Der ist so zwei Streichholzschachteln groß. Und da steckst du halt das Videosignal rein. Und das sollte dann meistens, wenn der Mond im dritten Haus des Jupiter steht,
ja, korrekt,
als Webcam in Skype auftauchen.
Sollte.
Meistens nicht.
Mhm,
genau. Meistens stellt er sich blöde an oder. Ja. Es war immer ein Kampf. Wir haben eine Weile, haben wir Webcams benutzt, um Monitore abzufilmen, damit die funktionieren wenigstens in Skype.
Ja, aber das war tatsächlich ein bisschen albern.
Ja, aber es hat funktioniert.
Ja.
Das Einzige ist ja, er muss so ungefähr sehen, was wir hier machen und er muss sehen, wann er auf dem Bild ist. Weil das ist meistens die Aufforderung, sag mal was.
Ja. Ja.
Und jetzt haben wir ja seit einer Weile, ist WebRTC so weit, dass das gut funktioniert. Und wir haben halt mit Discord einen WebRTC-basierten Service gefunden, der so ein paar angenehme Eigenschaften hat, die wir anstreben. Nämlich zum einen, er spricht nett mit diesem Thunderbolt Video Capture Device.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eine Funktion von Chrome, dass das funktioniert inzwischen.
Wahrscheinlich, ja.
Ich bin mal in den Chrome Source Code eingestiegen und habe geguckt, wo sie das abgreifen und ob sie irgendwie diese Logitech Brio H264 Encoder-Geschichten unterstützen. Und ich bin da nicht so richtig weit reingekommen. Also ich glaube, sie machen es nicht. Sie könnten aber.
Okay.
Also sie könnten noch effizienter vor allem mit der Logitech Brio-Kamera auf Leos Seite
ja.
arbeiten. Das wäre ganz angenehm, weil er nur dieses ineffizient gekühlte Spaß-Notebook mit der Katastrophentastatur hat.
Ja.
Aber ich glaube, Chrome ist da noch nicht so weit. Aber das würde gehen und dann könnte halt Chrome den Encoder in der Kamera verwenden und alles wäre ein bisschen, bisschen kühler und würde weniger pusten.
Ja.
Aber gut, dieses Discord hat dann eine Direct Message mit Leo offen, da kann er auch rein und rauskommen, das klappt manchmal.
Mhm.
Und dort muss man halt dann den Fullscreen auswählen und dann haben wir sowas ähnliches wie Fullscreen, wo wir hauptsächlich einen Leo sehen und gut ist. Video macht ja allgemein ein bisschen mehr Latenz als Audio, weil du musst einen Buffer mit dem ganzen Bild füllen und dann musst du noch einen Buffer mit dem ganzen Bild füllen, dann schickst du es mal zum Encoder, dann rechnet der, dann schickst du es auf Netzwerk, das Wi-Fi hat einen Buffer und hin und her und dann bist du halt irgendwie 100 Millisekunden los.
Ja.
Einfach nur, um Video zu verarbeiten. Das heißt, das Video ist sowieso so ein bisschen hinten dran im Vergleich zum Audio, was ein bisschen vorne wegkommt. Hier drin auch im Studio, weil die Kameras brauchen ein bisschen Zeit, das Photon irgendwie auf dem Sensor einzusammeln, das Bild aufzubauen, auf den HDMI-Encoder zu schicken und übers Kabel rauszulassen. Das heißt, wir produzieren sozusagen, das Bild hängt sowieso unserem Audio hinterher.
Ja.
Was ganz praktisch ist, weil wir hören einen Leo eine Viertelsekunde, bevor er den Mund aufmacht. Was fürs geflüssige Gespräch ganz praktisch ist. Was dann aber auf der Aufnahme hinterher blöde aussehen würde. Bei uns auch, weil unsere Kameras machen hier auch einen gewissen Delay, aber unser Audio ist natürlich hier latenzfrei, weil das hier direkt durch die Hardware auf die Ohren geht. Das heißt, wir brauchen ein Gerät oder irgendeine Möglichkeit, das Audio für die Aufnahme hinterher wieder so ein bisschen verzögert rauszuschieben. Das heißt, wir haben hier ein Gerät. Das ist ein, von wem ist der denn? Das ist ein Behringer. Der macht sowas wie 80 bis 100 Millisekunden Delay auf ein Audio drauf. Den kannst du so einstellen, dass er also das Audio reinnimmt, ein bisschen aufhebt und dann wieder rausschiebt. Und damit ist so alles ungefähr in Sync, wieder mit dem Video. Das könnte man auch lösen, indem man zum Beispiel das Audio nochmal durch so eine Kamera schiebt. Mhm. Ja, also wenn du so eine Kamera hast mit einem ordentlichen Audioeingang, könntest du das dort machen. Die machen das sowieso, damit Audio und Video zusammenpassen. Aber wir haben das jetzt so gelöst. Angenehmer Nebeneffekt von dem Ding ist auch zum einen, der ganze Pegel, der da so über diese Dinger geht, der ist nochmal so 12 dB niedriger, als was wir eigentlich gerne wollen. Mhm. Das heißt, mit dem ziehen wir das nochmal 12 dB hoch, damit es auf dem Stream schön laut ist. Mhm. Das kann ab und zu, könnte zu Clipping führen, aber das schneidet er einfach ab. Der macht so. Mir ist nicht ganz klar, für wen das Ding eigentlich gedacht ist. Das Ding UltraCurve Pro, das ist ein Gerät, was es so meiner Meinung nach nicht nochmal gibt. Das ist genau dieses eine Ding, was so auf digitalem Weg Audio so ein bisschen nachmassiert und irgendwo wieder rausschiebt. Und das, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Kann man den verkaufen? UltraCurve Pro.
300 Steine.
Ja. Und ich benutze ihn hauptsächlich Stream laut drehen, bisschen Latenz aufs Audio drauf machen und noch ein Nebeneffekt, das ist so der eine Hardware-Schalter, mit dem ich den Stream stumm schalten kann. Das heißt, wenn wir Pre-Pre-Show haben und es die ganze Zeit schmutzige Witze erzählen, ist der aus.
Das ist gut.
Dass das nicht zufällig auf den Stream geht. Und wenn der Stream dann losgeht, schalte ich dort den Stream ein. Mhm. Dann habe ich, wenn das Ding aus ist, geht kein Audio raus.
Okay.
Und wenn das Ding aus ist, dann haben wir dort auf dem Pegelmeter dort vorne auch keinen Pegel.
Genau.
Und das ist die Kontrolle. Wenn ich da Pegel sehe, geht Stream auf den, geht Audio auf den Stream raus.
Also das, wenn man sich so durchliest, was die Leute damit machen, das ist...
Was machen die denn?
Ich verwende den DEQ und so weiter zur Raumklanganpassung meines Home-Recording-Studios und für Live-Auftritte.
Gut, es ist sehr flexibel.
Ja, also es ist irgendwie fürs Mastering gedacht und für... Es ist ganz wild. Der kann ja auch alles mögliche. Hier kann unter anderem... Es gibt einen Feedback-Destroyer. Mhm. Das ist wirklich fantastisch.
Also Feedback-Destroyer, wenn du irgendwo eine PA hast, wo du Boxen hast, wo du mit Mikros reinsprechen möchtest und möchtest keine Rückkopplung haben. Mhm. Dann kannst du die Frequenzen, die rückkoppeln, mit dem Ding bestimmen und rausdrehen. Mhm. Und dann hast du hoffentlich keine quietschenden Mikros.
Das ist echt wild.
Ja, also das ist so ein Ding, wo so Behringer ist insgesamt eine ganz interessante Firma. Die bauen halt sehr viel solchen hauptsächlich, glaube ich, für Musiker getargeteten Quatsch. Mhm. Sehr billig. Irgendwie alles made in China, manches auch zu sehr made in China und so ein bisschen lumpig. Manche Sachen sind auch echt okay. Mhm. Und dann auch solche Sachen wie dieses Gerät, was ich einfach sonst nirgendwo auch in der Form gefunden hätte.
Ja, ja.
Und sie haben auch so richtigen harten Schrott, der einfach keinen Pfennig wert ist, weil er einfach nur rauscht und nach zwei Wochen kaputt ist. Siehe Kopfhörerverstärker, erster Versuch.
Ja, schade eigentlich.
Wobei der zweite Versuch auch von Behringer ist, aber die etwas teurere Klasse.
Okay.
So, wo waren wir?
Und bei diesem Gerät.
Bei dem UltraCurve, nicht wahr? Gut. Dann haben wir noch ein Backup-Audio-Recorder. Das ist so ein Idirole R4. Das ist so eine Notebook-Festplatte mit einem Audio-Eingang. Das ist uralt. Das habe ich ausgeliehen bekommen, circa 2009 oder so. Und das steht hier immer noch. Und das vermisst, glaube ich, niemand. Schöne Grüße. Und das läuft hier einfach als Backup immer.
Okay.
Ist auch absolut unzerstörbar und super zuverlässig. Das hat noch keine Sekunde Audio verloren. Mhm. Und nimmt einfach auf. Das nimmt nochmal von so einer Spdif-Abzweigung auf. Und kann halt vier Kanäle aufnehmen. Ich nehme jetzt immer nur einen Mono auf. Und dann kann man hinterher die Aufnahme von der HDD, drehende kleine Notebook-Platte, 40 Gig-Platte, kann man da rausholen über USB und da geht nichts verloren. Ja, also das ist einfach nochmal eine Sicherheit. Müsste nicht sein, brauche ich auch extrem selten, dass da nochmal, es ist hauptsächlich, wenn ich was verliere, dann wegen Blödheit, weil ich nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ne? Also solche Sachen passieren mal, aber ich habe alles mehrfach mitlaufen. Also es würde schon sehr, also wahrscheinlich, wenn hier direkt der Blitz einschlägt, dann hätte man wahrscheinlich eine Minute verloren, die noch nicht auf dem Stream ist oder so.
Okay.
Aber das ist das Maximum, was schiefgehen kann.
Ja, gut. Ja?
Also insofern ist das ganz, ganz gut abgesichert. Mhm. Genau, das Ding läuft mit, das muss ich dort von Hand starten mit so einem Knöpfchen, das ist nicht fernbedienbar, kann aber eben den digitalen Sound direkt so reinnehmen von dem. Ich habe jetzt echt lange nicht hinten reingeschaut, das ist eine riesen Überraschung, wie das Ding angeschlossen ist. Aber es geht, es zeigt einen Pegel.
Ja, das ist ja auch wichtig.
Das heißt, es nimmt was auf. Mhm. So, dann haben wir, glaube ich, audiotechnisch alles abgehakt. Dann haben wir, zumindest jetzt wären wir fertig, wenn wir nur einen Audio-Podcast machen würden. Schon kompliziert genug?
Korrekt.
Muss man alles so nicht machen, aber das ist halt jetzt so gewachsen und ist halt für mich super stabil und kann ich einfach so einschalten und läuft. Mhm. Na, also ich muss jetzt nicht irgendwie viel rumdrehen. Der Motor, der behält immer seine Einstellungen. Der hat ja immer unsere beiden Mikros offen und den Rest zu. Und das merkt er sich alles. Jo. Das ist eigentlich sehr... sehr angenehm. Und wenn wir nur Audio aufnehmen, so wie heute, wie lange hat das Setup heute gedauert? 5 Minuten?
Ja, ungefähr, ja.
Also kein großer Aufwand. Gut. Bits und so kommt heute auch mit Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Website haben möchtet, geht ihr mal auf de.jimdo.com/bits und so. Dann findet ihr dort die Möglichkeit, entweder eine kostenlose Jimdo-Free-Seite anzulegen, das mal auszuprobieren. Oder ihr nehmt eine Jimdo Pro oder Jimdo Business. Dann gibt es 20% Rabatt auf den Preis. Dann kostet Jimdo Pro noch 4 € im Monat. Das ist sehr wenig. Dafür kriegt ihr aber eine ganze Seite. Und
sogar mehr als eine Seite.
Genau, ihr könnt dort verschiedene Seiten auf der Website haben, auf der Domain. Und ihr kriegt die Domain. Ihr könnt auch, wenn ihr schon eine Domain habt, die bei Jimdo eintragen und dann wird die dort benutzt. Das geht dann ab Jimdo Pro. Und ihr könnt dort Sachen auf diese Seite schreiben, könnt andere Leuten die Erlaubnis geben, auf diese Seite zu schreiben. Dann kann halt, was weiß ich, wenn das für ein Restaurant ist, der Restaurantleiter die Tagesgerichte dort draufschreiben und fertig. Also Jimdo, macht euch die Webseite, ihr habt die mobile App, um das dann von unterwegs zu editieren und dort aktuelle Infos reinzustellen. Das heißt, auch derjenige, der dann den Inhalt pflegen soll, braucht keinen PC, das geht von mobil. Mhm. Und damit ist dieses Problem von Webseite erstmal gelöst. Es geht nicht, weißt du, kannst nicht alles damit machen, aber die allermeisten Sachen kannst du halt schon machen. Und musst dich um den ganzen Krempel nicht kümmern. Also, de.jimdo.com/bits und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Dann machen wir es uns mal kompliziert und machen ein Video dazu.
Oh je.
Also, wir haben als Videoquellen hier 2 bis 3 von diesen kleinen Sony-Kameras. Die haben nur HDMI-Ausgänge. Mhm. Und zwar solche Mini-HDMI-Steckerchen, die sind ein bisschen flimsig und ein bisschen wackelig, aber geht schon. Die gehen dann mit so einem 1,20 Meter langen Kabel auf den Boden und gehen dort in so eine Converterbox, die aus dem HDMI erstmal SDI macht. SDI ist Serial Digital Interface. Das macht aus dem HDMI-Signal, was ein paralleler Port ist, auf dem HDMI, das kennt man ja, hat viele Pins. Ja. Und auf diesen Pins kommen unter anderem sowas wie RGB eben parallel daher. Mhm. Das SDI serialisiert das und schickt halt hinterher nur 1.0.1.0.1.0 auf so ein Koax-Kabel raus. Das ist ganz angenehm, weil das halt sehr weit geht. Mhm. Das wäre jetzt hier nicht das Problem. Aber HDMI kann auch ein Problem werden, weil HDMI spezifiziert bis 5 Meter. Mhm. Dann wird es schon knapp hier.
Und die meisten 10 Meter gehen manchmal meistens, aber und dann musst du wieder Booster reinstecken und dann gehen die kaputt. Das ist alles schrecklich.
Also außerdem, der Mixer, der hat auch eine gewisse Anzahl von SDI-Ports und eine andere Anzahl von HDMI-Ports. Also will man sowieso ein bisschen was auf SDI fahren.
Und SDI ist einfach, das Kabel selbst ist ein Koax-Kabel, da kannst du mit dem Panzer drüber fahren, das geht ja einfach noch.
Das geht. Das kann, ich glaube, 100 Meter mindestens mal abdecken. Hier sind das halt 10 oder so einmal im Kreis. Und das ist einfach super zuverlässig. Du kannst sogar bei diesen Konvertern Die haben, glaube ich, immer zwei Ausgänge. Da kannst du zwei Kabel anstecken und wenn über das eine Kabel davon der Panzer gefahren ist, dann schaltet es automatisch auf das andere um.
Praktisch.
Also die sind halt auch für Zuverlässigkeit gebaut. Und dann geht es mit diesen SDI-Signalen in den Mixer rein. Das ist jetzt in dem Fall hier noch der Atem TV Studio von Blackmagic. Der ist auch schon ganz schön alt.
Ja.
Der ist, kannst du mal schauen, wann der rausgekommen ist.
Ach, das kriege ich hin.
Das ist schon wahrscheinlich 2010, 11.
Das war so der erste Mixer, den Blackmagic rausgebracht hat. Und also der erste Videomixer, den man bezahlen konnte. Und ja, das war ein ziemlich schönes Gerät. Und es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Kann ich dir das mal sagen? Products. Das ist ja alles schrecklich. Hey.
Wollen wir mal sehen.
Ist das der HD?
Nee. 4K ist es auch nicht.
Dann ist doch der HD, oder?
2011 vielleicht. Ich würde sagen, so in dem Dreh. Es gibt YouTube-Videos von dem Ding von November 2011.
Sounds good.
Ja. Sagen wir mal 2011. Da. Hier ist die Pressemitteilung. Blackmagic Design Today announced Atem TV Studio NAB 2011.
Okay.
Ja, okay. Also das Ding gibt es schon eine ganze Weile und das war halt, wie du gesagt hast, der erste bezahlbare kleine Videomixer in der Form. Ist auch 19-Zoll-Gerät, alles 19-Zoll-Geräte.
Mhm.
Nur bei der ist halt, die normalen 19-Zoll-Geräte sind so um 15 bis 25 Zentimeter tief.
Mhm.
Der TV-Studio, der ist so 3 Zentimeter tief. Das ist einfach auch nur ein FPGA.
Ja, genau.
Und ich habe den mal aufgebaut, da ist in der Mitte ein dicker Chip und der Rest sind nur Verbindungen. Das ist also auch nur Software. Was auch ein ganz interessantes Ding bei dem ist, weil der kam 2011 eben mit sehr viel weniger Features, als was der über die Jahre dazu bekommen hat in der gleichen Hardware. Zum Beispiel war am Anfang die ganze Audio-Funktionalität hat noch gefehlt.
Mhm.
Du hattest da noch keinen Mixer, der mit dem Kamera-Audio irgendwas machen konnte.
Mhm.
Das heißt, du konntest nicht das Audio von den Kameras verwenden, sondern du musstest das Audio separat über so ein AES-EBU von außen zuführen. Und das mache ich jetzt immer noch so, weil das habe ich damals so bauen müssen und das hängt jetzt immer noch so dran. Wäre aber inzwischen nicht mehr nötig. Mhm. So. Der kann also das Video switchen zwischen. Wir haben ja diese Kameras, die über SDI dranhängen. Dann haben wir zusätzlich noch die beiden Mac Minis, die über HDMI dranhängen.
Mhm.
Und hier den kleinen Laptop, den ich über HDMI dranhängen habe.
Mhm.
Also habe ich jetzt hier das Maximum von den sechs Kanälen, die der kann, habe ich damit schon ausgenutzt.
Ja.
Und jetzt muss man dieses Ding irgendwie steuern. Dafür gibt es natürlich auch wieder eine Software auf dem Mac. Das ist jetzt keine Web-App, sondern eine native Qt-App.
Mhm. Ja, wunderbar.
Die heißt Atem Software Control und die verbindet sich ebenso übers Netzwerk mit dem Ding. Das heißt, auch hier kann der Operator oder mehrere Operator können hier separat an Rechnern sitzen und dieses Ding bedienen.
Mhm.
Dafür gibt es natürlich eine Tastaturbedienung. Du kannst das gleiche Ding auch als Gerät von Blackmagic dir kaufen und hinstellen, ist aber relativ teuer. Und das ist schon mal ganz, ganz schick. Also du könntest auch solche Spielchen machen wie, es gibt ein Plugin für Photoshop, wo du die Lower Thirds, die Grafiken und sowas in Photoshop bearbeitest, dann übers Netzwerk in den Mischer rüberschickst. Und das könnte eine Person machen und die andere Person könnte das dann aus dem Media-Pool von diesem Mediaspeicher aus diesem Gerät auslesen und dann on-air schmeißen. Du hast hier die Möglichkeit, Transitions und ein bisschen Keying und solche Sachen zu machen, die du auf einem Videomischer machen möchtest. Benutzen wir Bits und so eigentlich nicht. Wir haben Bits und so machen wir hauptsächlich harte Schnitte. Und das könnte man hier auch mit den Tasten irgendwie machen, 1, 2, 3, 4 klicken und sowas auf dem Keyboard, aber das ist ein bisschen lame. Deswegen habe ich hier auch wiederum die MIDI-Tastatur, die ist eben hier mehrfach benutzbar für den Mixer, für den Audio-Mixer, aber auch für den Videomixer kann ich hier die MIDI-Tastatur, das MIDI-Drumpad mit den 16 Tasten benutzen und habe eben dafür auch wieder über Osculator was zusammengesteckt. Der Osculator bekommt also einen Befehl von dem MIDI-Keyboard Und jetzt zum Beispiel für den, wenn ich jetzt die Kamera umschalten möchte von 1 auf 2, von der auf mir, von der auf mich.
Dich auf mich.
Dich auf mich. Dann drücke ich also auf diese Taste. Ein MIDI-Befehl geht in den Osculator über USB rein und der muss dann muss das irgendwie zu diesem Atem rüberbringen, übers Netzwerk. Wie geht das? Es gibt eine API von Blackmagic, ein SDK, was du in deine eigene Mac-App einbauen kannst, wo du dagegen linken kannst. Jetzt hat der Daniel, der Praktikant von vor 100 Jahren, eine kleine Software dafür geschrieben, Objective-C-Software. Dort gibst du einfach deine IP-Adresse von dem Switcher ein. Der verbindet sich mit diesem C++-Framework auf diesen SDK, der auf dem Rechner installiert ist, und kann damit jetzt die Übersetzung machen von OSC zu dem Protokoll, was dieses Ding spricht. Und wir müssen nicht wissen, wie dieses Protokoll funktioniert. Wir müssen nur die entsprechende C++-API aufrufen. Wir haben da mal ein bisschen rumgespielt geguckt, was auf dem Netzwerk so passiert, was der da rausschickt an Befehlen. Ist uns aber inzwischen wurscht, weil wir haben den SDK von Blackmagic. Wir können einfach dem SDK sagen, mach mal, was immer du tun musst, damit der umschaltet. Und dann geht das.
Ja, okay, das macht Sinn.
Und Daniel hat da noch eine Funktionalität eingebaut, um Tally-Lights damit zu bedienen. Mhm. Das machen wir jetzt nicht. Man könnte damit auch rote Lichter auf den Kameras ansteuern. Da gibt es einen Blogpost von ihm, wenn der noch online ist, dann kann ich den linken, dass du also eine rote Lampe auf der Kamera jeweils damit auch anschaltest, wenn die Kamera on air ist und solche Sachen. Der Blackmagic SDK ist halt super scheußliches C++, aber das muss man nicht verstehen, um es benutzen zu können. Du kannst ja einfach sagen, wenn Befehl über OSC reinkommt, also in dem Fall /atom/program/one, dann nehme ich diesen Parameter 1 und steck den zu dem C++ rüber und fertig. Deine Räuspertaste ist kaputt. Wir haben sie zu sehr gelobt.
Sehr gut. Jetzt geht sie wieder.
Ja. Also das ist eine weitere App, die da benutzt wird, und damit kann ich halt, ich sehe auf dem Multiview vor mir, auf dem großen LG, sehe ich alle Bilder in klein. Und ich kann dort hoffentlich irgendwie sinnvoll entscheiden, welche Kamera möchte ich gerade sehen, und kann mit meiner linken Hand auf der MIDI-Tastatur drücken, das kann ich blind bedienen. Da weiß ich schon, welche Taste wo ist. Das ist ganz, ganz praktisch. Die 6 Tasten mit 4 Fingern oder 5 Fingern geht ganz gut. Und damit kann ich zum einen, also nachdem ich da selber dran sitze, kann ich damit halt auch Sachen machen, die nicht gehen würden, wenn das jemand anders machen würde. Ja, also irgendwie neulich habe ich irgendwie, weiß nicht mehr, dir oder so einen Kopf zugeschüttelt, weil du irgendeinen Quatsch gemacht hast, und habe halt jeweils, das ist so ein Witz, der hoffentlich im Bild nur funktioniert.
Ja.
Und solche, und ich kann damit eben auch die Möglichkeit, Leo und Alex anzugucken, weil nachdem sie nicht hier sitzen, die fehlt. Und damit kann ich halt Alex und Leo das Signal geben, so, ich rede jetzt mit dir, indem ich schon auf die Kamera schalte, wenn ich die Frage stelle oder sowas. Ja. Dann weiß derjenige schon, er ist gemeint.
Funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also du kannst natürlich schon sagen, du stellst eine Frage, schaltest vorher auf Leo und dann weiß er natürlich, ohne dass du ihn jetzt speziell ansprechen musst, ich bin wohl angesprochen.
Genau. Oder ich sehe, wenn ich irgendwas Ketzerisches sage und Alex fängt schon an, so mit dem Finger zu wackeln, so no, so als Geste, dann sehe ich das schon im Augenwinkel, weil ich ihn den Kleinen immer sehe.
Ja.
Und kann halt schon sehen, dass er darauf reagiert und kann zu ihm rübergehen. Dadurch ist halt, obwohl wir verteilt sitzen, das Gespräch hoffentlich trotzdem sehr flüssig.
Ja.
Ja. Also wir haben nicht diesen Hangouts-Effekt, dass halt sich alle ins Wort fallen.
Ja.
Das ist zumindest sehr selten bei uns. Und ich hoffe, dass, obwohl wir eben verteilt sitzen und übers Internet verbunden sind, dass das Gespräch trotzdem darunter kaum leidet. Wir haben ja, bevor wir Bits und so auch als Video veröffentlicht haben, haben wir ja trotzdem Skype mit Video benutzt, um uns gegenseitig sehen zu können.
Ja.
Und das war sehr hilfreich, schon immer.
Ja, definitiv. Also das macht auf jeden Fall was aus, wenn du einfach sehen kannst, wie der andere reagiert. Mhm. Das macht wirklich viel aus.
Und es gibt ja so diese alte Podcast-Weisheiten, weiß nicht so, dass man sich halt, wenn man so in der Gruppe da sitzt, dass man sich meldet, wenn man reden möchte oder antworten möchte. Aber das sieht zum einen albern aus. Und ist im besten Fall nicht nötig, dass du dich irgendwie so sichtbar machst, damit du jetzt irgendwie erkenntlich machst, dass du was sagen möchtest. Und dadurch ist es hoffentlich irgendwie ein flüssigeres Gespräch. Mhm. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ich finde, das machen wir eigentlich ganz,
ja,
ganz
gut ich auch
dadurch.
Sagen.
So. Der Atem-Switcher, der hat hinten eine USB-Buchse und eine Netzwerkbuchse. Über die Netzwerkbuchse bekommt er seine Steuerbefehle, was er machen soll, über die API, über den C++, über den OSC, über den Osculator, über den MIDI auf die Tastatur. Und der hat außerdem noch eine USB-Buchse und mit dieser USB-Buchse hängt er dran an MIDI 3.
Mhm.
Das ist so ein guter Quad-Core, das Sammlerstück.
Ja.
Und der bekommt über diesen USB, bekommt der einen H264-Stream.
Mhm.
Und das ist tatsächlich nicht direkt über die API oder den SDK bekannt gegeben, wie das funktioniert. Aber das ließ sich tatsächlich mit ein bisschen Telnet reverse-engineeren und ein bisschen Wireshark reverse-engineeren, weil du musst dem Ding einfach nur ein paar bestimmte Befehle schicken, um zu konfigurieren, wie hättest du den H264-Stream gerne. Und dann kommt da eben der Stream als MPEG-2-Transport-Stream rausgefallen mit H264 drin. Den kann man wiederum in FFmpeg reinschieben und der konvertiert das in eine etwas kleinere Version, die wir dann hochschicken können zum Streaming-Server.
Mhm.
So, der Streaming-Server ist damals von Thorsten gebaut zu einer Zeit, als es noch keine kommerziellen sinnvollen Streaming-Server für HLS, für HTTP Livestreaming gab. HTTP Livestreaming bedeutet ja, ist dieser Standard, den Apple sich ausgedacht hat, der eigentlich sehr, sehr charmant ist und tatsächlich auch jetzt sehr super funktioniert, dass du also das Video in x Sekunden-Häppchen aufteilst.
Mhm.
Und zum einen hast du diese Häppchen und du kannst du über normale bestehende HTTP-Webserver-Infrastruktur ausliefern.
Mhm.
Du brauchst keinen Adobe Flash Media Blödsinn-Server. Und du kannst diese verschiedenen Häppchen kannst du eben auch jeweils in verschiedenen Qualitätsstufen anbieten. Und damit kann halt das Endgerät selbst entscheiden, ich sehe, meine Netzwerkbandbreite geht ein bisschen in den Keller, ich nehme mal die nächstkleinere Stufe. Mhm. Und hast hoffentlich immer ein stabil laufendes Video. Das ist im Detail auch komplizierter, als es erstmal klingt, wenn man sich die letzten 5 Jahre WWDC-Talks anschaut dazu. Da ist noch sehr viel mehr dahinter, was Apple tut.
Ja.
Deswegen ist auch das Playback auf dem Apple-Device meistens das Beste im Vergleich zu anderen VLC, der auch mal HLS sprechen kann, aber nicht so gut, wie Apple das selbst macht. Und dann kommt halt noch Schichten und Schichten von neuem Kram obendrauf, den sie inzwischen nachgelegt haben. Also der ganze DRM-Quatsch interessiert uns nicht, ist aber vorhanden und ein sehr großer Aufwand, wenn man das richtig machen möchte.
Ja.
Auch viele, viele WWDC-Talks, die sich mir nicht erschließen, weil das alles Wahnsinn ist. Weil du versuchst ja mit dem DRM-Playback, was eigentlich funktionieren würde, wieder kaputt zu machen. Ja, also der Standardzustand von DRM ist ja, es geht nicht. Und nur wenn du den einen kleinen richtigen Hebel umlegst, wenn alle Rädchen ineinander greifen, dann geht's, das Playback wieder funktioniert. Und das ist völlig absurd alles.
Mhm.
Deswegen auch so hier, wenn du bei Sky schaust, wie lange dauert das, bis das Playback losgeht? Der muss irgendwo einen Schlüssel besorgen und Login, deine PIN und bla bla bla.
Ich weiß es doch nicht, ich habe ja immer noch keinen. Aber anderes Problem. Mhm. Ja.
Soweit so klar.
Mhm.
Der Streaming-Server funktioniert so. Das ist eine Python-Geschichte.
Oh je.
Ich verstehe schon, was der ungefähr macht. Denn der hat so ein Konzept von einzelnen Sendungen und einen Start und einen Stopp von so einer Sendung. Und das ist so ein bisschen so wie so eine Käsereibe. Du schiebst so hinten, schiebst du Käse rein und vorne kommen so die Stückchen rausgefallen.
Mhm.
Und nur so lange, wie du hinten schiebst, kommen vorne auch neue Stückchen rausgefallen.
Mhm.
Das heißt, du musst, so lange wie du möchtest, dass der Stream läuft, musst du hinten neues Video nachschieben. Der hat zusätzlich noch so ein Delay eingebaut. Zum einen, damit sich die Teilchen gut verteilen können. Zum anderen, dass hier niemand auf die Idee kommt, das wäre Rundfunk, weil das ist es nicht.
Mhm.
Und dieser Delay addiert sich halt auf, zum einen, dass selbst wenn du wolltest, wenn du Fußball überträgst und du willst möglichst niedrigen Delay, dann musst du trotzdem den Platz für ein Segment
klar,
Puffer lassen, klar, weil das Segment muss geschrieben werden, dann ist es fertig, dann kann es ins CDN, dann kann es runtergeladen werden, dann kann es abgespielt werden. Also du hast mindestens diese Segmentlänge-Delay drin. Die Empfehlung von Apple war lange Zeit 10 Sekunden, für ein Apple TV ist die Empfehlung 6 Sekunden. Du kannst aber auch, wenn du willst, eine Sekunde machen.
Ja, klar.
Dann hast du halt weniger Delay möglicherweise drin. So, das heißt also, auf dem, wir schieben eine Version von diesem Mini 3 in die Wolke hoch zu dem Server, der das wieder umrechnet. Dort läuft dieses Python-Zeug und der den Mini 3, den starte ich auch noch auch schon eine Stunde vor der Sendung. Der schiebt dann schon die ganze Zeit hoch. Nur, dass die Käsereibe sozusagen ausgeschaltet
ist. Okay.
Das Käsereiben-Vergleich-Ding, weiß nicht, ob das so clever ist. Aber du schiebst, also ich schiebe auf jeden Fall mit die ganze Zeit schon die Stunde vorher Stream hoch und sehe schon, ob der ankommt und ob das gut ist. Und wenn der Sendungsbeginn ist, dann tue ich die Käsereibe dort rein und der macht dann die kleinen Stückchen und schreibt die dann weg. Ja. Und das läuft eben so lange, bis ich am Ende wieder sage, jetzt ist Schluss. Und dann muss eben noch die 40 Sekunden hinten Käse nachgeschoben werden, bis der Stream gefüllt ist und bis der sein Stream ist jetzt zu Ende Tag geschrieben hat.
Das ist, glaube ich, eher so wie so eine Currywurst-Schneidemaschine.
Ja. Du musst so lange, wie du möchtest, dass vorne neue Wurststückchen rausfallen, musst du hinten nachschieben.
Genau, und beim Testen hältst du einfach so ein bisschen Wurst rein und guckst dann, ob sie theoretisch die Messer berühren würden.
Genau, so. Und das ist ganz charmant, weil selbst wenn wir mal hier einen Internetausfall haben,
ja,
was dank der Giganetztechnologie von Vodafone niemals passieren würde, dann setzt der einfach nur, also entweder der Stream läuft hier in den Puffer von dem Mini 3 ins RAM und wird danach wieder weggeschrieben und der Zuschauer sollte keinen Unterschied merken.
Jo.
Das ist die eine, passiert auch, ist gut. Oder die andere Möglichkeit, wenn hier so ein kompletter Internetausfall ist, dass dann einfach der Stream kurz unterbrochen ist. Man läuft als Zuschauer in das Ende von dem noch offenen Stream rein und dann, sobald wir wieder Wurst nachschieben, dann gibt es wieder mehr Segmente und das läuft weiter. Das funktioniert soweit ganz okay. Es ist halt ein bisschen abhängig von der Qualität der Internetverbindung und die ist halt hier deutschlandgemäß ein bisschen schlecht.
Ja, ja.
So. Während der Sendung gibt es dazu was zu sagen, was wir hier während der Sendung tun. Also wir nehmen das auf, ihr könnt dann hinterher zuschauen, was wir gemacht haben. Das ist praktisch.
Klar, ja, wir essen.
Ja,
es passieren Dinge. Ja, ich meine, das glaube ich ja alles hier keine große Raketentechnik. Also klar, der eine oder andere verschwindet mal kurz für ein, zwei Minuten, weil man irgendwie doch mal pinkeln muss nach insbesondere 4-5-Stunden-Sendung. Hoffentlich merkt man das nicht. Also ich meine, das Schöne an der Sache ist, das kriegst du ja mit. Mhm. Also bei mir auf jeden Fall, irgendwann stehe ich halt auf und gehe. Und in der Regel sucht man sich natürlich schon immer dann so, also wenn zum Beispiel über Quartalszahlen geredet wird, da gehe ich kurz raus, einkaufen, weiß ich nicht, irgendwie spazieren, ein bisschen laufen, komme dann halt zurück und dann seid ihr vielleicht durch mit den Quartalszahlen. Und in dem Moment kriege ich halt einfach keine Frage. Der einzige Nachteil an dieser Geschichte ist, wenn ich aus diesem Zimmer hier raus will, muss ich durch eine Kamera laufen. Aber meistens, also entweder sieht man dann zufällig gerade sowieso was, irgendwas vom Laptop, oder Leo oder Alex reden gerade. Das heißt, ich warte halt im Zweifel entweder so lange, bis du die Kamera nicht mehr siehst. Da ist hier der Multiview halt ganz praktisch, oder im Zweifel würde mir sogar der einzelne Monitor reichen. Und ich sehe natürlich, welche Kamera du gerade benutzt. Und im Moment, wo du halt wegschaltest, latsche ich halt raus. Manchmal, wenn sich's aus Comedy-Gründen ergibt, dann latsche ich auch mal in die Kamera rein, aber das normalerweise wird halt vermieden. Und dasselbe ist, wir sehen ja das Kameravideo von Alex und Leo auch, und wenn da mal einer weg muss, dann wird er halt einfach nicht, gerade nicht befragt. Also in der Regel, das ist natürlich der Vorteil bei so einem Format wie hier, dass es halt schon mal sein kann, dass jemand 4-5 Minuten am Stück redet. Mhm. Und dann, na, klar, dann kann man natürlich immer sagen, stehe ich mal auf und gehe mal schnell wohin. Und der einzige Nachteil ist, wenn du weg bist, das passiert halt auch, dann würde jetzt Leo was sagen, dann sieht man halt trotzdem weiterhin, also angenommen, ich habe als letztes was gesagt, dann würde man weiterhin mich sehen, oder man redet halt einfach so lange, bis du wieder da bist, um die Kamera umschalten zu können.
Das ist besser, einfach weiterreden, bis ich wieder da bin.
Ja, das funktioniert manchmal, ich finde es relativ interessant, weil es ist meistens so, wenn Leo oder Alex reden, während du weggehst, Es ist magisch. Weil sie, entweder habt ihr irgendwelche geheimen Nachrichten, die ich einfach gar nicht mitbekomme, oder die beiden wissen einfach intuitiv, wie lange, dass du gerade weg bist und reden genau ungefähr genauso lange, bis du wieder hier bist, um dann umschalten kannst.
Ja, ich weiß schon, wenn zum Beispiel, wenn Leon einen Pick hat,
ja,
und ich sehe schon, das ist irgendwie so eine Fahrradlampe oder so. Ich weiß, das dauert mindestens 5 Minuten.
Ja, ja, klar.
Dann kann ich gehen.
Ja, ist wahr. Das ist tatsächlich wahr.
Ich versuche halt auch manchmal nebenbei irgendwie, wenn das jetzt so ein Produkt ist, was man irgendwie aus der Nähe zeigen müsste und wir können das nicht genau so sehen, dann halt die Produktseite im Web aufzumachen, ja, oder einen Werbefilm von der Firma irgendwie zu zeigen oder die irgendeine Website zu zeigen und sowas eben auf diesem zweiten kleinen Laptop. Ich stelle mich immer furchtbar an, den zu bedienen, weil ich nur mit einer Hand hinkomme.
Mhm.
Ich kann mich nicht so weit wegdrehen mit dem Mikro, deswegen kann ich immer nur mit einer Hand irgendwie rumtippen. Das ist ein bisschen langsam und das manchmal die ganzen Webseiten schmeißen einem die Cookie-Hinweise ins Gesicht.
Ja, das ist so schrecklich.
Irgendwer, möchtest du nicht ein Newsletter abonnieren? So alles, das gibt den ganzen Quatsch halt. Das ist ein bisschen schlimm. Und manchmal ist halt auch so, wenn YouTube einen schlechten Tag hat, dann lädt halt irgendwie das Video nicht und ich finde die Stelle nicht. Und das ist ein bisschen anstrengend manchmal, das Richtige da zu finden oder das Richtige gequeued zu haben. Aber selbst wenn du was gequeued hast, heißt das nicht, dass der YouTube nicht doch mal ein Video, klar, ein Werbevideo dann nochmal reinschiebt. Also das ist ganz okay. Aber insofern finde ich es halt ganz, also manche Leute sagen ja so hier, Talking Heads 4 Stunden ist Quatsch.
Mhm.
Aber das ist Quatsch, das zu behaupten, weil man sieht ja trotzdem uns, man sieht, was wir hier so tun und man sieht halt auch die Dinge, die wir auf dem Rechner zeigen.
Und manchmal hat es tatsächlich Mehrwert, also wir machen ja auch ab und zu Quatsch. Ich fand, das war gerade am Anfang eine sehr große Herausforderung, also was mir oft einfach nicht gelungen ist, Dinge, wenn ich Dinge, gerade bei Pix war es sehr oft so, dass man einfach vergisst, dass nicht jeder Zuhörer das auch sieht. Und dass man dann das für einfach für gegeben nimmt, dass wenn man sagt, hier guck mal, hier ist so ein Nüppel dran, dass das jeder gerade sieht, weil ich sehe es ja. Weißt du, ich guck da rein und sehe in meinem Kontrollmonitor hier, dass man jetzt diesen Nüppel sieht oder dass ich ihn weiter links halten muss, weil wir auf der Close-Up-Kamera sind. Und da habe ich auch anfangs öfter mal Feedback bekommen, so, pass doch mal auf, dass wenn du sowas erklärst, dass du das so erklärst, dass ich das auch verstehe, wenn ich es nicht sehe. Und da muss man sich tatsächlich so ein bisschen da muss man sich von entkoppeln, dass man halt einfach vergisst ist natürlich Quatsch, aber dass man halt daran denkt, dass es da halt Leute draußen gibt, die das gerade einfach nur auf den Ohren haben und da, wo man vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehen muss, weil wenn ich es in der Hand habe, ist ganz klar, wie das Ding aussieht, aber vielleicht muss man dann einfach nochmal irgendwie dazu sagen, und das ist so groß wie 2 Zigarettenschachteln.
Es ist alles ein Multiples von Zigarettenschachteln.
Korrekt.
Alex ist da auch sehr gut. Alex denkt da dran und ergänzt manchmal das, was man nur gesehen hat.
Ja.
Also ich meine, mit dem Video, ich sehe halt selber, ich möchte, wir haben gerade das so gelobt mit diesem.
Ja, das ist wirklich schrecklich. Und immer, wenn man nicht möchte, dass es geht, dann geht's.
Super. Ich finde, man kann das Blitzen so angucken wie ein Tatort. Ne? Also, Es ist lang, es ist billig produziert,
ja,
die Schauspieler sind schlecht,
ja,
und am Ende stirbt einer oder so. Nee.
Ja, nah dran.
Nee, nur weil es ein bisschen warm wird vielleicht. Mhm. Aber man kann das so anschauen wie eine normale Fernsehsendung, man kann das sich über Airplay im Moment auf den Apple TV raufschieben und dann ist, ich finde das ganz, ganz angenehm. Ich schaue das auch hinterher gerne selber nochmal an und muss ich auch, Qualitätskontrolle,
ja,
nicht wahr? Aber ich finde, das lohnt sich anzuschauen und das kann man eben mit Bitten so Plus machen. Man kann die Ausschnitte sich anschauen.
Mhm.
Und jetzt ist aber natürlich das Ding, wie kommt denn das, wie kommt die Zahnpasta in die Tube und wie kommt das Video in das Internet, wenn es nicht der Stream ist. Der Stream, der läuft einfach quasi live, also ja, Real-Life eben raus und ist im Anschluss eben auch als On-Demand verfügbar, weil der On-Demand-Stream ist der gleiche wie der Real-Life-Stream. Ja, das ist genau das gleiche Ding, nur dass eben, wenn der Stream abgeschlossen ist, dann fängt er halt von vorne an zu spielen und wenn er nicht abgeschlossen ist, dann fängt er halt je nach Player vorne oder hinten an, aber du kannst halt in diesem Stream, obwohl er noch live fortgesetzt, ja, wird, obwohl die Currywurst noch fährt, kannst du ja trotzdem an jede Stelle reinspringen, weil wir die ganze Länge der Playlist irgendwie laufen lassen. Wenn du jetzt sowas geschaut hast wie Fußball-WM, dann war das oft so, dass die nur ein paar Sekunden nach vorne und hinten Luft gelassen haben. Das heißt, du konntest quasi nur mit maximal einer Minute Versatz gucken und konntest halt nicht bis zum Anfang des Spiels, während das Spiel noch gelaufen ist, zurückspulen. Das hat zum Beispiel die BBC in ihrem iPlayer drin, dass du bei jedem Live-Programm auch an den Anfang der jeweiligen Sendung springen kannst. Was ja so ein bisschen der Gag beim HLS ist, was ja damit ganz, ganz gut funktioniert. So, Bits und so kommt heute auch wieder mit freier Unterstützung von Premium-SIM. Geht mal auf bitsundso.de oder in die Shownotes von der 587 und klickt mal hier auf dieses Angebot. Bis ihr die Sendung hört, könnte sich das Angebot auch wieder unterscheiden. Die wechseln relativ flott durch und manchmal geht die Seite auch nicht so wie jetzt. Jetzt geht sie. Jetzt haben wir hier zum Beispiel aktuell gerade 4 GB LTE, Telefonie und SMS drin, EU-Roaming dabei, 4 GB eben für 10 Euro im Monat. Monatlich kündbar, das kann man hier wieder was umstellen. Irgendwie letzte Woche hatten sie dort dreimonatlich kündbar. Und jetzt haben sie wieder zurück auf monatlich kündbar. Das variiert. Kann ich auch nichts machen. Aber meistens haben die da ein ganz gutes Angebot. Könnt ihr mal reinklicken, wenn ihr die erste SIM-Karte oder die zweite SIM-Karte vielleicht braucht. Könnt ihr mal anschauen, was die da haben. Ist im Telefonica-Netz. Die Datenautomatik ist deaktivierbar ab dem zweiten Monat. Im ersten ist sie dann noch aktiv. Und es gibt einen Wechselbonus, wenn ihr die Telefonnummer mitnehmt, von 10 Euro, Anschlussgebühr sind 25 Euro. Und falls ihr noch einen alten anderen Drillisch-Vertrag habt, was viele von euch haben, dann gibt es den Wechselbonus auch nicht. Also guckt mal auf unseren Link zu Premium-SIM und oder klickt auf das Banner auf bitsundso.de und schaut mal, was wir für euch da aktuell haben, falls wenn ihr die Sendung gerade hört. Ich habe so einen ähnlichen Tarif, das funktioniert für mich ganz gut. Und manche Leute sagen halt, Telefonica geht nicht gut, da wo sie sind.
Kommt halt auf, wo man ist.
Dann wahrscheinlich nicht. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, mal das Netz auszuprobieren, ob das was für euch ist. Also herzlichen Dank an Premium-SIM für die Unterstützung. Jetzt wollen wir aber am Ende des Tages, wo ist das Trinkspiel?
Ja.
Keine Shots hier.
Nichts mehr zu trinken. Ich könnte dir noch mal so einen Coffee-Lemon-Tee anbieten.
Bloß nicht. Am Ende des Tages ist auch ein Podcast und wir wollen irgendwie das Ganze als Audio und Video das Internet rausschieben, damit das als Podcast runtergeladen werden kann. So, jetzt brauchen wir als erstes eine Masteraufnahme. Mhm. Dafür haben wir hier einen Hyperdeck-Rekorder.
Hyper.
Der nimmt auf einer normalen 2,5 Zoll SSD, nimmt ja das Video in ProRes auf. Mhm. ProRes ist so ein Intermediate-Codec von Apple. Der ist also dafür gedacht, nicht komplett unkomprimiert, sondern nur so leicht ankomprimiert ein Video zu haben, wo man framegenau reinspringen kann. Was ist immer noch sehr groß. So eine Sendung hat dann sowas wie 100 GB auf der Platte. Aber man unkomprimiert wäre das sehr viel mehr, keine Ahnung. Also wir machen das in 27p50, nehmen wir alles auf. Mhm. Alle Rechner, die dazu spielen und alle Kameras müssen 27p50 ausgeben, also 50 Frames in der Sekunde, progressiv 720 Zeilen. Mhm. Und das nimmt das Ding auf eine SSD. Ich formatiere da jede Woche die SSD mit HFS Plus in dem Ding. Das ist ganz lustig, weil er sagt, wenn du willst du formatieren, sage ich, ja, sicher. Und sagt er, don't touch anything, während er formatiert. Und dann ist er fertig und dann ist die Platte formatiert und kannst du da aufnehmen. Die Aufnahme löse ich aus mit einer kleinen Telnet-App, die ich mir selber geschrieben habe. Wenn ich die starte, dann versucht er sich auf die IP von diesem Ding zu verbinden. Und ich kann hier dann auf dem Rechner einen Record-Button klicken, weil der eben auch eine Remote-API hat, in dem Fall ist es hier Telnet, wo du einfach Befehle reinschreibst und ich habe hier so eine kleine Objective-C-App, die eben Telnet-Befehle in dieses Ding reinschiebt. So. Damit kann ich die Aufnahme starten und der gibt dann irgendwie sinnvolle Dateinamen auf diese Files, die das Ding dann aufnimmt. Und das ist also die Master-Aufnahme. Da ist das Audio drin und da ist das Video drin. Der bekommt seinen Input für diesen Rekorder, der kommt direkt so aus dem Atem-TV-Studio, aus dem Videomischer. Das heißt, das Audio wird im Audiomixer irgendwie zusammengemischt, dann geht's in diese Delay-Schleife, in diesen B-Ringer rein, dann geht's in den Atem-TV rein und dann geht's in den Hyperdeck-Rekorder rein. Und der nimmt das zusammen mit dem Bild in ein MOV-File auf die Platte auf. So. Diese Files schmeiße ich dann in dieses USB-3-Gehäuse inzwischen rein. Das ist dieses von Promise. Du hast deine.
Ja,
das ist nicht gut für dich.
Das war jetzt gerade mit der Hand.
Die Handtaste ist nicht gut für dich. Bleib mal bei deiner Remote.
Die hat ja vorher nicht funktioniert, deswegen habe ich gerade die Handtaste benutzt.
Ich glaube, die Batterie ist einfach leer. Die ist doch immer ausgebucht hier.
Die ist doch immer leer. Das ist blöd. Ich glaube, die sind nicht geladen, richtig?
Wahrscheinlich.
Ja, das ist nämlich, glaube ich, letztens. Ja, gut. Hervorragend.
Naja, also ist der Weg jetzt die USB-3-Platte, das USB-3-Gehäuse mit der 2,5-Zoll-SSD rein und da sind diese MOV-Files mit ProRes drin mit der Sendung drauf. Also Final Cut Pro auf dem Rechner auf und importieren. Mhm. Der Final Cut hatte ja als Flagship-Feature, du musst nie wieder irgendwie auf Dateien warten, bis sie verarbeitet sind und du kannst die, während sie noch importieren, kannst du sie schon bearbeiten und sowas war das Versprechen von der ersten Präsentation von Final Cut Pro 10. Alles Lügen. Weil du, das Problem bei diesem Rekorder ist, der nimmt immer, egal was du machst, 16 Spuren Audio auf.
Das ist gut.
Und 14 davon sind stumm.
Das ist gut.
Und die ersten beiden sind die, die uns interessieren. Mhm. Das heißt, Final Cut hat ein Feature, wo es stille Spuren wegschmeißen kann. Mhm. Das heißt, das guckt alle Files durch, ob da Stille ist auf diesen Spuren und schmeißt die dann weg. Mhm. Aber die Funktion ist buggy, seit immer. Mhm. Und das bleibt bei 100% hängen.
Das ist gut.
Das heißt, ich muss aufpassen, wann ist das Ding irgendwie fertig bei 100%. Dann muss ich Final Cut einmal abschießen, wieder aufmachen und dann ist gut. Dann sind die Spuren auch weg.
Aber wenn das doch immer nur die ersten zwei Spuren sind, die noch heile sind, dann kannst du dir doch jetzt, kann ich dir M7 laden? Ich baue den Apple-Skript, dass dir alles bis auf die ersten zwei Spuren rausdrippt. Dann wirfst du es einmal so ein Droplet, wirfst es einmal drauf, mach pff, und dann ist alles weg bis auf die ersten zwei Spuren.
Sehr witzig.
Ja, das ist mein voller Ernst. Quicktime 7 ist immer noch fantastisch.
Quicktime 7 ist nächstes Jahr deprecated.
Ach, fliegt raus. Quatsch. Doch. Quicktime 7, mega gut.
Quicktime 7 ist mit wie heißt das? Mojave ist es raus.
Ach Gott, du arbeitest auch eh nicht dann auf dem Rechner.
Vielleicht irgendwann ist Schluss mit dem.
Das Quicktime 7, mega gut. Schau hier. Quicktime 766 für Snow Leopard. Das wird hier schnurren. Wie so ein Leopard.
Ja, also. Das ist der eine Bug bei Final Cut, wo ich immer drumherum arbeiten muss. Da habe ich diese Sendung da drin liegen und da im Idealfall muss ich da vorne und hinten nur ein bisschen was abschneiden und kann direkt eine Audiospur mal raus exportieren. Dann exportiere ich die Audiospur raus, lege die auf die Platte, das dauert einen Moment, weil halt Final Cut Pro 10 auch nicht so gut ist mit genau dieser Funktion in QuickTime 7, einzelne Spuren zu isolieren. Das geht einfach nicht so gut. Also diese Funktion, eine einzelne Spur zu isolieren oder zu exportieren oder zu aktivieren, deaktivieren, das geht einfach nicht mehr so gut. Der braucht ein bisschen lang, auch für den Audio-Export. Diese exportierte Audiospur kommt mal in Auphonic reingeschmissen, in den Auphonic Desktop-Dingsbums. Und der ist relativ lahm. Also das braucht, ich weiß nicht wie lange, halbe Stunde, Viertelstunde, irgendwas Langes, bis der mal da durchgerechnet ist. Und der ist leider auch ein bisschen instabil. Also, weiß nicht, einmal von fünfmal oder so hängt er sich auf und muss neu gestartet werden. Das ist nicht so richtig stabil. Es ist trotzdem schneller, als die Auphonic in der Wolke zu nutzen. Aber von dem möchte ich auch ehrlich gesagt weg, weil es dauert zu lange. Der rechnet da sehr viel Zeug, was ich gar nicht will. Weil ich brauche zum Beispiel keine Musik- und Spracherkennung, weil es ist immer Sprache. Das muss dann nicht gerechnet werden. Und es gibt entsprechende Funktionen auch, so Loudness Control gibt es auch ganz gut in FFmpeg. Also das lässt sich wahrscheinlich demnächst auch umgehen.
Also wir haben natürlich den großen Vorteil, den nicht unbedingt jeder hat, dass wir da schon ein relativ cleanes Audio reinstecken. Also ein Audio, das vorher durch ein Gate durchgegangen ist, das vielleicht schon vorher durch einen Kompressor durch, wobei das, was du reinschiebst, ist nicht komprimiert, richtig?
Nee.
Nur das Stream-Audio. Also aber ein Audio, was schon von Anfang an halbwegs sinnvolle Levels hat, was halbwegs gleichmäßige Levels hat und so weiter und so fort, das hat natürlich nicht jeder. Also gerade wenn du halt sowas aufnimmst, wo jeder irgendwie daheim in seinem Büro sitzt, das vielleicht noch ein bisschen hallig ist und was weiß ich was und die Kopfhörer zu laut hat und bla bla blub. Da spielt das Ding halt seine Stärken aus, aber gerade bei sowas sonst sehr kontrollierten ist es halt vielleicht nicht mal nötig.
Ja, also es ist halt auch nicht irgendwie automatisierbar, verstehe ich auch, weil der würde sich damit irgendwie seine Web-API wertlos machen, wenn das auf dem Desktop für jedermann automatisierbar wäre. Aber es dauert zu lange, es ist zu instabil und der rechnet auf jeden Fall dann eine lautgedrehte, entrumpelte Version von dem Audio raus, die auf einem gewissen minus 16 LoFS Lautness-Ding ist. Und dieses File kommt dann zurück in Final Cut. Vorsicht beim Drag and Drop, da crasht der Final Cut sehr gerne. Wenn du dieses Audio-File genau auf den Anfang von deiner Timeline ziehst. Wenn du es so 5 Minuten später reinziehst und dann nach links schiebst, dann geht's. Aber Drag and Drop auf 0, das crasht. Weil Final Cut.
Sehr gut.
So, dann habe ich also da diese Sendung drin liegen und die ist jetzt im besten Fall, wenn wir keine Fehler gemacht haben, schon fertig. Das ist dann das Ding, was als Plus sozusagen rausgeht. Kann natürlich auch sein, dass wir irgendwo einen Verbindungsabbruch hatten oder dass wir einen Sponsor irgendwie noch nicht fertig hatten und den nachträglich reinschneiden müssen. Also muss ich vielleicht an dem Ding auch noch so ein bisschen rumarbeiten, also irgendwie Verbindungsabbruch rausschneiden oder einen Sponsor nachträglich einfügen oder solche Sachen. Okay, dann ist das wirklich fertig und ich kann aus diesem Ding jetzt ein neues fertiges H264-File rausrechnen. Dann sage ich File Export. Final Cut rechnet eine Datei raus, die heißt dann bus585.mov. So. Während das Ding rechnet, könnte ich natürlich theoretisch jetzt die Sendung nochmal angucken und gucken, wo die Kapitel rein müssen.
Ja.
Geht nicht, weil sobald du das Video anguckst, hört er auf zu rechnen.
Natürlich.
Also muss man am besten, um den Ablauf irgendwie zu optimieren, muss man am besten die Kapitel und das angucken und die Kapitelmarken finden und sowas, muss man am besten machen, während der Auphonic noch rechnet.
Ja.
Wenn der hoffentlich nicht abgestürzt ist. Ne? Also so muss man ein bisschen optimieren, dass man halt um die Begrenzungen von Final Cut rumkommt. So, und das wäre jetzt also die finale Datei, die liegt jetzt irgendwie auf der Platte und jetzt haben wir noch die Kapitelmarken. Die Kapitelmarken habe ich während der Sendung schon mit dem Tool vom Peter, mit dem Chapter Marker hoffentlich schon korrekt gesetzt. Das ist der Pieps, den ihr manchmal am Anfang vom Stream hört. Also diese, hören wir denn jetzt irgendwo? Ja, hier, büpp. Der hier. Das ist der Pieps, der auf dem Audio hörbar ist und der eben signalisiert, das ist die Nullposition für diese Kapitelmarken. Das heißt, aus dieser Kapitelmarken-App bekomme ich ein Final Cut XML-File raus, wo die einzelnen Kapitel markiert sind. Das ist so wie ein Video, wo das Video fehlt. Da sind nur die Kapitelmarken drin. Die ich zumindest schon mal grob mit einer Taste, die auch wieder über OSC und Osculator angebunden ist, wo ich eben während der Aufzeichnung schon Kapitelmarken vergeben kann. Die sind aber nicht so super genau. Die sind so ungefähr auf eine Sekunde irgendwie genau, aber noch nicht so genau, dass ich sie wirklich so in die fertige Sendung setzen würde. Oder manchmal habe ich auch verklickt und ich habe 2 Stück gemacht oder ich habe es einmal vergessen. Das heißt, da muss ich nacharbeiten. Das heißt, ich gehe in die Final Cut Timeline rein, lege mir die ungefähren Kapitelmarken unten drunter und gehe nochmal an die Stelle hin und markiere mir jeweils nochmal eine genaue Position für so eine Kapitelmarke. Das heißt, ich gehe durch. Es gibt eine Reihe von Kapitelmarken mit Magic Names, nämlich Pre-Show, Intro, Outro, Post-Show. Das sind die festen Namen, die müssen so sein, damit der Rest funktioniert. Und eben auch die Kapitel dazwischen, die haben halt einen freien Namen. Und die Sponsoren, die haben noch hinten drin Hashtag Ad. Und die werden dann anders behandelt. Da gibt es halt eine Reihe von Regeln, die hinterher benutzt werden, um das entsprechend wieder auseinander zu klamösern und neu zusammenzuschneiden. Das heißt, wenn ich jetzt alle finalen Kapitelmarken in Final Cut auf die Timeline gesetzt habe, da wo ich sie haben möchte, exportiere ich diese Timeline nochmal als XML-File. Und dieses XML-File wird auf die Platte neben das hoffentlich dann schon fertige Movie gelegt, was die fertige Sendung ergibt. So, ja, jetzt passiert die Magic. Und zwar habe ich eine kleine App geschrieben in Objective-C, die hauptsächlich so ein paar Tools anstupst und so ein bisschen auf diesen Kapiteln rechnet. Und die hat jetzt 2 Workflows, die dort abgebildet sind. Nämlich zum einen sehe ich dort, was in diesem XML-File von Final Cut drinsteht, nämlich die In- und Out-Marken von jedem Kapitel und die Kapitelnamen und ob das eine Ad ist oder nicht. So, und da habe ich jetzt zum Beispiel bei der letzten Sendung 22 Kapitel, Pre-Show, Intro, MacBook, Jamf, Keyboard, Shortcuts, Screentime, Jimdo, Monaco und so weiter. So, jetzt müssen, ich habe ja von der Sendung mindestens 2 hauptsächliche Audioversionen, nämlich die normale und die Plus-Version. Das heißt, ich nehme mir jetzt aus dem Movie, was ich gerade gerechnet habe, das Audio wieder raus. Weil das, oder ich nehme das Auphonic von außen. Es geht beides. Das kann ich mir an- und ausknipsen. Und ich rechne mir also Ich schneide mir eine Version zusammen, einmal für das normale Bits und so. Das fängt nach der Pre-Show an und geht bis vor die Post-Show. Mhm. Das sind also die Regeln, die dort sozusagen für das Format von Bits und so abgebildet sind. Das schreibt dort also, das nimmt sich das WAF rein und schneidet nur den Teil für die normale Version nochmal raus. Das muss nochmal resampled werden und wird zu MP3 encodiert. Für die Plus-Version ist es ein bisschen anders. Für die Plus-Version nehmen wir uns erstmal alle Kapitel, die mit Add markiert sind, und schneiden die Werbung in einzelne Files nochmal raus. Dann machen wir eine Version, die nur den Hauptteil ohne Ads enthält.
Ja.
Das heißt, das ist so wie ein Plattenspieler, wenn du dich erinnerst. Da kannst du die Nadel rauf und runter legen auf die Platte.
Ja.
Und das ist dann im Grunde so, als würdest du die Platte laufen lassen, und solange keine Ad ist, lässt du die Nadel unten. Sobald eine Ad ist, hebst du die Nadel hoch und dann wieder runter.
Ja.
Und so entsteht eben von vorn nach hinten nochmal ein File, wo nur der Hauptteil drin ist, so wie die normale Version, aber ohne die Ads. Dann wird ein eigenes Audio-File rausgeschnitten für die Pre-Show. Dann schreiben wir die Kapitel nochmal als Textfiles raus für die Bits und so App. Dann setzen wir die nochmal zusammen. Dann setzen wir nämlich die Pre-Show inzwischen vor die Sendung.
Und sehr gut.
So wie, also die wird einzeln rausgeschnitten, weil wir immer die Pre-Show am Ende hatten, aus seltsamen Gründen.
Ja.
Und dann wird der Hauptteil dran geschnitten, dann die Post-Show und dann die Ads hinten dran. So, dann ist ja sicherlich aufgefallen, in der Plus-Version haben wir so ein Pieps-Pieps am Ende von der Sendung und zwischen den Ads.
Ja.
Wo kommen die her? Wir schreiben eine extra Sounddatei raus, die eben nur Stille enthält und nach 3 Stunden einmal piepsen. Und die wird auf die Sendung nochmal drauf gemischt. Das heißt, wir haben ein File mit der ganzen Sendung und wir haben ein File, wo nur Piepser drin sind und ganz viel Stille. Die werden zusammengemixt und das ergibt dann die fertige Sendung.
Das verstehe ich nicht.
Wieso nicht?
Das mit den Piepsern macht in meinem Kopf gar keinen Bock hin. Warum ist da 3 Stunden Stille drauf?
Du musst ja wenn du Files so zusammenmischen möchtest, dann müssen die ja gleich lang sein. Das
heißt,
das File mit den Piepsern hat halt 3 Stunden Stille und da, wo die Sendung dann zu Ende wäre, ist der Piepser. Und die zwei mischst du dann zusammen. Das heißt, die Sendung ohne Piepser plus ein File, wo viel Stille und ein Piepser drin ist, ergibt dann die fertige Sendung mit dem Piepser.
Aber du könntest sie doch hintereinander hängen.
Nee, das will ich ja nicht. Ich will die ja aufeinander gemischt haben. Ich will ja, dass in der fertigen Sendung nach 3 Stunden der Piepser kommt.
Ach so, das ohne Schnitt zwischendrin. Ja, ich verstehe.
Ja.
Das heißt, aber die 3 Stunden sind, also die 3 Stunden sind ein Platzhalter für, wie lange die Sendung war.
Genau.
Ah, okay.
Ja. Dann hast du die Sendung fertig und kannst dir durch den AF-Convert vom Apple durchschieben. Da gibt es einmal die große Version und für die App noch die Lo-Fi-Version, wenn man ein bisschen weniger Bandbreite verwenden möchte. So, und die Dateien sind dann hoffentlich fertig und können hochgeladen werden. Das kommt dann in dieses olle WordPress, das muss da mal weg, aber im Moment kommt das eben in das WordPress, muss man von Hand die entsprechenden Pfade eintragen, wo die eben rumliegen. Das muss die Länge der Dateien immer noch von Hand eintragen, weil das nicht so richtig gut aus der Ferne in dieses WordPress reinzubringen war. Und dann ist die Sendung hoffentlich fertig. Dann brauchen wir noch Shownotes. Shownotes nochmal schreiben in Markdown. Markdown konvertieren. In die Shownotes schreiben. Sich einen hübschen Titel ausdenken. Es dauert auch manchmal, so einen Titel zu finden.
Ja, ja. Also, wir haben ab und zu dann im Slack so Abstimmungen so. Kommen dann irgendwie so 3 Vorschläge mit absurden Wörtern so. Eher was, wofür wird abgestimmt. Und meistens schüttelt jeder nur den Kopf und sagt einfach nichts.
Und dann muss ich einen aussuchen.
Genau.
Und das zieht sich alles so ein bisschen. Ne? Also ich bin zu viel gefühlt damit beschäftigt, auf den Rechner zu warten und auf Uploads zu warten. Weil da kommt dazu, solche Sachen wie die YouTube-Clips, die schneide ich mir hier auch mit meiner lustigen App auseinander und lade die dann hoch über die fantastische YouTube-API, die einfach wahnsinnig unpraktisch und unzuverlässig ist. Ne? Also du kannst nicht alle Parameter von einem YouTube-Video kannst du über die API nicht einstellen.
Sehr gut.
Das heißt, das ist hinterher mit Geklicke verbunden. Und die API ist auch wahnsinnig unzuverlässig. Das heißt, wenn ein Video nach 3 Stunden Upload dann abbricht, dann lade ich das halt nochmal hoch.
Natürlich.
Nochmal und nochmal und dann geht's nicht. Und es ist ein bisschen zum Verzweifeln. Weil das ist einfach so überflüssige Arbeit, die einfach Zeit kostet. Also ein großes Nadelöhr ist sicherlich die Bandbreite hier, aber ich warte auch immer noch zu viel auf diesen Rechner, bis der irgendwie Video gerechnet hat. Und da würde ein neuer Rechner ein bisschen helfen, aber nicht genug, dass er die langsame Bandbreite vom Internet wieder ausgleichen könnte.
Ist ein bisschen doof.
Naja. Und die Sendung hoffentlich fertig, hochgeladen. Die Clips sind gesplittet mit dieser App und hochgeladen auf YouTube. Und dann ist die Sendung hoffentlich fertig und kann veröffentlicht werden. Und muss nur noch einmal in den Slack reingeschrieben werden, /push Episode und der Titel. Und dann kommt da nochmal ein Push und ein Tweet dazu. Mhm. Und das war's.
Das ging ja einfach.
War gar nicht so schlimm, nur 2 Stunden.
Echt? Mhm. Ja, gefühlt 4. Ja, das ist alles irgendwie ganz schön wild. Also wenn man überlegt, wie dass das alles dann irgendwie gar nicht so abgefahren klingt, dass man da so viel Raketentechnik macht. Also das ist schon beeindruckend.
Naja, und ich habe jetzt unter anderem diese Sendung heute hier aufgenommen, um mal diesen Zustand festzuhalten, wie ich es jetzt gerade mache oder schon seit einer ganzen Weile so ähnlich mache. Weil das muss besser gehen. Das kostet mich zu viel Zeit. Vor allem dieses Nachbearbeiten, das ist zu zeitaufwendig. Und ich meine, eigentlich müsste es doch möglich sein, so das alles in der Wolke zu machen. Wenn du schon während der Sendung dein Masterfile hochlädst und dann nur noch und die Zeit der Sendung schon nutzt, um das hochzuladen, vielleicht auf einer zweiten Internetleitung, die unabhängig vom Stream und so weiter ist, dann könnte man doch vielleicht auf dem, weil meine App, um die Sendung zu verarbeiten, die ist zwar jetzt in Objective-C, aber die benutzt unten drunter natürlich die ganzen Open-Source-Bibliotheken.
Mhm.
So, ja, klar. Für Audio und Video. Wenn man die in der Wolke laufen lassen könnte und halt nur noch dieses XML-File aus dem Final Cut hochlädt, dann müsste es ja eigentlich diese ganze Zeit von hin und her schieben und hochladen und Zeug extrem verkürzen.
Theoretisch.
Das wäre die Idee. Das wäre so der Ausblick, was ich eigentlich gerne machen würde, seit einer ganzen Weile schon. Das ist so ein bisschen, die Kontrolle fällt schwerer, weil alles, was man dort in der Wolke macht, muss man wieder runterladen, anschauen, hat es funktioniert oder nicht. Muss man ein bisschen so Sanity-Checks einbauen. Die Sendung muss wahrscheinlich länger als 0 Sekunden sein und sie muss irgendwie mehr als Stille enthalten, damit man glücklich ist.
Ja, ist nicht so einfach.
Und das ist halt, das hätte halt das Potenzial, mir einen Tag Arbeit zu sparen. Das wäre ganz schick.
Ja, verstehe ich. Das ist, ja, macht Sinn.
Nur wie genau? Das ist die Frage. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich müsste halt anfangen mit vielleicht auch den Stream irgendwie anders bauen. Es gibt inzwischen andere Streaming-Software. Ja. Es gibt ganz schicke Nginx-Module, die das machen. Es gibt mehr Möglichkeiten, dass die auch zum Beispiel gleichzeitig zu Dash-Streaming verwendbar sind, dass die auch auf Android irgendwie ein bisschen schicker laufen. Wobei ich nicht sicher bin, wie jetzt der Zustand von HLS wirklich auf Android ist. Das
kann man machen.
Geht das denn? Oder ist es, also viele Sachen, die ich gesehen habe auf Android, das ist auch 1-2 Jahre her, war halt immer so, dass wirkliche Livestreams so während der Stream läuft nicht so spulbar waren, sondern nur, wenn er schon abgeschlossen ist und das solche Sachen.
Nicht so einfach. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich einen HLS-Stream hierher bekomme, der live ist. Ist gerade nicht so einfach.
Das haben sich die Android-Entwickler auch gedacht und gesagt, ach egal.
Möglich.
Wer will schon was sehen, was nicht gerade live ist?
Ja.
Naja. Und da wäre möglicherweise ein bisschen Luft drin, ein bisschen was zu machen, um diese ganze, das würde halt auch zum Beispiel erfordern, dass was ich vorher gesagt habe, dass die Shownotes oder die Notizen zu einzelnen Kapiteln auch den Kapiteln zugeordnet sind, dass du auch direkt diese Infos dann zum Beispiel als Beschreibungstext für einen einzelnen Clip hast. Dass du über solche Beschreibungen von den Clips suchen kannst, dass du sagen kannst, okay, dieser, MacBook-Reparaturprogramm-Link, der ist halt in diesem und in diesem und in diesem Video drin und solche Sachen.
Ja.
Das wäre vielleicht ganz, ganz hilfreich. Und daran aufgehängt natürlich alles Weitere, was man vielleicht auf dem Apple TV gern sehen würde und was man vielleicht in der Bits und so App gern sehen möchte.
Ja.
Ja, also deswegen, daran hängt es so ein bisschen, dass das dieser Workflow, der ist jetzt ganz gut, der spart mir sowieso schon, so wie er jetzt ist, einen Tag Arbeit. Also wenn ich das von Hand machen würde, was ich eine Zeit lang gemacht habe, dann sitze ich halt 2 Tage an der Sendung.
Ja, und das macht es natürlich schon nochmal deutlich einfacher.
Und wenn alles rund läuft, dann ist das auch hier in 4 Stunden erledigt, aber es sind halt auch 4 Stunden zu viel. Und wenn irgendwas schief läuft und Auphonic nicht will und der YouTube-Upload nicht will, dann sind es halt auch mal 8 Stunden. Und das halt runterzukriegen, wäre ganz, ganz charmant. Ein bisschen und halt trotzdem irgendwie Final Cut zu benutzen, um dieses XML zu generieren, weil das ist einfach eine schöne Möglichkeit, so eine Timeline zu bearbeiten und so. Das wäre so die Idee. Und ansonsten ist hier auch noch im Studio, ich würde gern ein bisschen was von dem Rack hier raus befördern, weil das heizt alles ganz gut, ist laut, lüftet manchmal. Das heißt, die Frage war, wie bringe ich die Dinger so ein bisschen nach nebenan? Im Wesentlichen 2 Möglichkeiten, entweder auf etwas längeren SDI-Kabeln, das ist alles günstig und easy zu machen, oder halt schick auf Glas. Es gibt natürlich SDI auch über Glasfaser. Das kostet ein bisschen mehr Geld für die Konverter, dafür ist das Kabel wesentlich dünner.
Das stimmt.
Ja, da hast du halt, habe ich neulich auf Twitter gefragt, weiß denn jemand, wo man so ein fancy Glasfaser herbekommt? Und ich habe ich habe das dann gefunden und habe geschrieben, das gibt es auf fs.com, das ist so ein Glasfaserhersteller, wo du dir wünschen kannst, ich hätte gerne Glasfaser mit, 38 einzelnen kleinen Glasfasern drin.
Okay.
Die schnüren dir das zusammen, machen die Stecker dran und verlangen dann 40 Euro von dir. Und das ist ganz, ganz lustig. Die Konverter sind halt teuer, aber das wäre ganz, ganz, ganz spannend, das mal ein bisschen umzubauen. Dann hat mir auch ein Hörer den Hinweis gegeben, ein Hörer hat mir einen Hinweis gegeben, dass Thomann Racks nach Maß baut.
Das ist gut.
Wenn du bei Thomann mal anfragst per E-Mail, ich hätte gerne ein Rack, das soll nur 25 cm tief sein. Dann bauen die das nach Maß für wenig Geld.
Das ist schon ganz gut.
Das ist ganz cool. Also da ist so ein bisschen Hausaufgabe für mich, das mal hier so ein bisschen umzubauen. Und wird hier ein bisschen kühler, ein bisschen leiser.
Sehr gut. Kühler ist besonders gut, leiser ist mir völlig egal.
Leiser, ja. Und dann ist hoffentlich die Sendung, also weil wenn das funktioniert, was ich mir da vorstelle, dann ist die Sendung halt, wenn wir um Mitternacht fertig sind, dann ist halt die Sendung um 12:30 fertig und online.
Das wäre gut.
Das wäre doch mal ein Ziel.
Theoretisch zumindest, ja.
Und ansonsten noch so als Fazit irgendwie, es ist schon verrückt, wie flexibel man solche Sachen zusammenstecken kann mit einem relativ kleinen Budget. Das ist jetzt alles nicht geschenkt, aber es ist nicht so absurd wie vor 10 Jahren.
Ja, klar.
Ja? Du kannst hier schon diese ganzen Dinge, du kannst dir hier viel Control-Hardware kannst du dir jetzt sparen, weil die im Browser funktioniert. Du kannst mit OSC und mit MIDI und dem ganzen Zeug, was so billig aus dem Musikermarkt verfügbar ist, kannst du sehr viel zusammenstecken, was die Bedienung sehr viel vereinfacht. Diese ganze WebRTC übers Web irgendwie sich zu verbinden, funktioniert inzwischen relativ gut. Du hast niedrige Latenzen, also Bandbreite ist weiterhin und die Zuverlässigkeit vom Kabel-Internet ist hier Quatsch, aber besser als nix. Also insofern schon beeindruckend, was damit geht und wie man halt auch auf billiger Linux-Hardware das alles rechnen kann. Die ganzen Server und Schmarrn, ich benutze jetzt diese OVH Object Storage für die Podcast-Folgen. Das kostet halt irgendwie einen Bruchteil von einem Cent, von einem Bruchteil von irgendwas, diese Podcast-Folgen dorthin zu legen. Weil die einfach, also so Podcast-Größe ist inzwischen ein gelöstes Problem. Ja, also so, du brauchst jetzt nicht irgendwie Server sammeln, um Plattenplatz dir zusammen zu stecken, sondern du musst nur ein bisschen. Die Wolkenplatte ist unbegrenzt. Sie kostet nur einen Bruchteil von einem Cent. Und die kümmern sich hoffentlich auch darum, dass es ein bisschen zuverlässig ist. Also insofern schon ganz nett. Jetzt ist halt auf der anderen Seite, das WordPress muss weg.
Mhm.
Ich habe da was Halbwertiges.
Mhm.
Aber das müsste sich halt auch an diese neue Lösung dann dran schrauben lassen.
Ja.
Das wäre also so ein Ding, was sich irgendwie aus dem Final Cut Workflow, aus dieser einen Masterdatei bedient und dort eben auch die Website und sowas generiert. Da habe ich so eine Idee. Ist noch nicht fertig, aber das ist so ungefähr, wo die Reise hingeht. Und naja, so als Ziel eben, dass die Sendung kurz nach Ende der Aufnahme fertig ist. Das wäre doch mal was.
Mhm.
Oder auch sowas zum Beispiel, was dann auch easy geht, ist ein Podcast vom Real Life. Dass du sagst, das, was im Real Life war, möchte ich jetzt sofort als Download haben.
Ja, ja.
Das geht auch. Ja. Und dann musst du halt, wenn ich irgendwie einen Tag nach der Sendung arbeiten muss, irgendwas anderes, dann ist halt trotzdem der Real Life für die Plus-Abonnenten schon als Download da.
Ja.
Das wäre auch eine Sache, die man easy machen könnte.
Mhm.
Ja. Also, da ist noch Musik drin. Und zunächst einmal vielen Dank fürs Zuhören.
Ah, jo.
Und nachdem das heute eine Audiosendung ist, ist das auch in 0, nix fertig.
Haha. Challenge accepted. Der große Vorteil ist, du hast ja wochenlang Zeit.
Ja, gut. Danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Servus. Gute Nacht.